Die Botschaft, Gott bringt einen Menschen nicht ins Gericht, ohne ihn vorher zu warnen, wurde gepredigt am 24.07.1963 in Jeffersonville, Indiana, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Stefan Harke. Er hätte 10.000 Engel rufen können, obwohl ein einziger die Welt hätte zerstören können, doch er starb für dich und mich. Das ist so etwas wie die Grundlage, auf die ich am Sonntagmorgen meine Botschaft »Was war Christus?« stellen möchte, so der Herr will. Wir rechnen damit, dass diese Mädchen uns am Sonntagmorgen das Lied vielleicht noch einmal singen. Bruder Wheeler, ich möchte sagen, dass du zwei wirklich feine junge Damen hast, ihre Kleidung, kein Make-up und all das. Für mich sehen sie wie Christen aus, sie singen und handeln als solche. Das ist sehr fein. Ich glaube, ich habe zu meiner Frau vor einigen Tagen gesagt, dass wir wirklich rein aussehende Frauen hier haben. Ich schätze das, ihr langes Haar, ihre sauberen Gesichter und dass sie anständig gekleidet sind. Ich bewundere euch jedes Mal, wenn ich hereinkomme. Ich sagte zu Meda, ich würde sie gerne einmal alle in eine Reihe stellen und ein Foto von ihnen machen, damit ich anderen Gemeinden zeigen kann, wie unsere Gemeinde hier ist. Hier reden wir über diese Dinge und sie gehorchen. Wir sind froh. Es bedeutet uns etwas. Wir wissen, dass unsere Anliegen gewährt werden und dass Gott uns erhört, wenn unser Herz uns nicht verurteilt. Heute Morgen wurde ein Freund von mir, weit weg von hier, dorthin gelegt. Sie haben ihn weggeholt, denn er lebte kaum noch. Sie dachten, er wäre in ein paar Minuten tot. Sie riefen an, es war bei Tagesanbruch. Ich stand aus dem Bett auf, kniete nieder und begann für den alten Mann zu beten. Durch die Gnade Gottes war ich imstande, mit seinem Geist in Verbindung zu treten, und er kam zurück. Er wurde gesund, kam wieder zu sich, und heute Abend ist er bei uns, zur Ehre Gottes. Es ist der alte Bruder Dau, 91 Jahre alt, schon 21 Jahre über die festgesetzte Lebenszeit hinaus. Doch der Herr ist gut und voller Barmherzigkeit, wir sind dankbar dafür. Nun, Bruder Neville, wir sehen uns gerade an und ich weiß, dass ich nur noch einen Gottesdienst hier sein kann und das wird am Sonntag sein. Ich möchte ihn meinem Pastor nicht wegnehmen, denn ich liebe es einfach, ihn predigen zu hören. Ich sage euch, nachdem er am Sonntagabend gepredigt hatte, fuhr ich hinterher mit Freunden, mit Bruder und Schwester Evans zu diesem kleinen Restaurant, um ein Sandwich zu essen und traf dort Bruder und Schwester Softman. Bruder Softman und alle anderen sprachen über diese wunderbare Botschaft. Und ich sage euch, ich habe beinahe die ganze Woche davon gezehrt, wie zum Beispiel die Anmerkung darüber, dass der Strauß denkt, er hätte sich versteckt, wenn er seinen Kopf in den Sand steckt, aber das meiste von ihm ist noch zu sehen. Auch wir tun das manchmal. Wir versuchen, unseren Kopf hinter etwas zu verstecken, doch vielleicht sind wir dann immer noch zu sehen, ihr wisst das, doch er sieht uns ganz, seht ihr, das habe ich also wirklich geschätzt. Ich spreche gerne zur Gemeinde und ich dachte mir, Bruder Neville spricht ja immer zu euch. Wenn ich hier bin, möchte ich anwesend sein. Ich möchte kein Heuchler sein. Wenn ich nicht zu jemandem hinfahren muss oder so, will ich nicht einfach zu Hause bleiben, während die Gemeinde hier geöffnet ist. Ich möchte gerne hier sein, weil ich euch liebe. Ich sage euch, irgendwie bekommt mir das Wetter hier nicht. Die ganze Gegend bekommt mir nicht. Ich bin gegen die Luft hier allergisch. Sobald ich mit der Luft hier in Berührung komme, bekomme ich einen Hautausschlag und es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Keiner von uns fühlt sich wohl, wenn wir hier sind. Kaum einem von uns geht es gut, seit wir hier sind, denn wir haben uns wohl an das Höhenklima gewöhnt. Doch das eine, was mich hierher zieht, das seid ihr alle. Das stimmt, ihr alle. Ihr wisst, man findet viele Freunde, ich bin dankbar dafür. Ich denke, wenn ich die Menschen zählen würde, die ich persönlich kenne, dann wären es vielleicht Millionen in der ganzen Welt. Jemand hat geschätzt, dass es etwa 10 Millionen Menschen sein könnten, die ich persönlich kenne. Doch zu Hause zu sein, bei gewissen Menschen, ist etwas ganz Besonderes. Jeder hat irgendwelche besonderen Menschen in seinem Leben, das glaube ich. Wenn es nicht so ist, warum ist dann unsere Frau etwas Besonderes für uns? Unsere Ehefrauen, unsere Ehemänner sind etwas Besonderes für uns. Das ist auch mit Freunden so. Es ist einfach so, ihr liebt es, sie zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Es gibt gewisse Orte. Ich erinnere mich an den Sumpf hier, auf dem diese kleine Gemeinde gebaut wurde. Bevor sie hier stand, war hier nur ein Teich. Das ist der Grund, weshalb die Straße einen solchen Bogen macht, weil sie um den Teich herum verläuft. Genau an dieser Stelle ist das Grundstück und die Straße führt dort an der Tür vorbei. Doch vorher war es ein Teich. Ich erinnere mich noch daran, wie ich hierher kam und versuchte, einen Platz zu finden, um dem Herrn eine Gemeinde zu bauen. Ich war noch ein Junge. Ich hörte vorhin, wie der junge Bruder und der andere dort drüben voller Begeisterung beteten und dachte, ja, früher konnte ich auch so beten und brauchte dabei kaum Luft holen. Wenn man älter wird, dann wird man doch irgendwie langsamer. Man bewegt sich noch, aber nur im zweiten Gang, wie ich es zu Bruder Wood dort sagte. Nach einer Weile schaltet ihr in den ersten Gang herunter, mit etwa 70 oder 80, nehme ich an. Doch ihr wisst, dass ihr trotzdem immer noch vorwärts kommt. Was macht es aus, solange ihr vorwärts kommen könnt? Es dauert nur ein wenig länger, bis ihr ankommt. Ich erinnere mich, wie ich hier im Schilf gebetet habe, hier, wo jetzt das Pult steht. Ungefähr dort, wo es jetzt steht, habe ich einen kleinen Pflock in den Boden geschlagen, wo das Pult hingestellt werden sollte. Gott der Herr hat mir diesen Ort gegeben, jawohl. Dort im Eckstein liegt mein Zeugnis über die Vision, die ich an dem Morgen hatte, als ich ihn legte. Damals konnte ich es mir kaum vorstellen, als er sagte, dies ist nicht dein Tabernakel, aber tue das Werk eines Evangelisten. Als ich hinschaute, sah ich vor mir die ganze Welt, den klaren blauen Himmel und Leute, die von überall her kamen. Es liegt dort in dem Eckstein. Wie wenig konnte ich mir vorstellen, dass es geschehen würde, obwohl die Vision es so sagte. Doch sie versagt nicht, sie wird sich dennoch erfüllen. In dieser Woche hatte ich viele persönliche Gespräche, weil die gnädige Gegenwart des Herrn am Sonntag herabgekommen war. Am Montag sollte ich abreisen. Wir haben mit den Kindern noch keinen Urlaub gemacht. Mein Urlaub kommt etwas später. Doch ich will die Kinder für eine kurze Zeit mitnehmen, dann müssen sie zurück zur Schule. Ich dachte deshalb, diese Woche sei passend, weil ich nächste Woche zur Versammlung nach Chicago gehe. Doch wegen der Salbung des Geistes dachte ich, jetzt ist die Zeit für die persönlichen Gespräche, das ist die Zeit, in der ich ein paar nachholen kann. Ich sehe, dass einige der Leute anwesend sind, die dort in dem Raum waren. Sie wissen, ob der Herr uns begegnet ist oder nicht. Es war eigenartig, denn bei allen, abgesehen von einer Frau, die Billy kurz vorher reingebracht hatte, einer Dame aus Louisville, die ein kleines Mädchen hatte, das hier war, ich glaube, sie gehören tatsächlich zur Gemeinde Gottes in Louisville oder so, aber bei allen, die reinkamen, sagte mir der Heilige Geist, bevor ich von zu Hause wegging, wer hier sein würde und was sie fragen würden. Und ich schrieb auf ein Stück Papier, was sie fragen würden und wie sie ihre Fragen stellen würden und ihre Beantwortung. Ich sagte ihnen dann, sieh hier, hier ist das, was mir vor einigen Minuten vom Heiligen Geist gezeigt wurde. Ich habe es über den Tisch gereicht und sagte, siehst du, dies hat er mir gesagt, bevor du kamst. Als ich noch zu Hause war, wusste ich schon, wer dort sein würde, worum es ging, wie ihre Einstellung ist und alles, ehe ich überhaupt das Haus verließ. Ich habe es oft erlebt, als ich auf dem Weg war und betete, dass ich die Gebetsreihe an mir vorüberziehen sah und jeden Namen von denen wusste, die in der Gebetsreihe sein würden, bevor ich hier ankam. Das stimmt. Ich wusste sogar, wo sie im Gottesdienst sitzen, wie sie gekleidet seien und wie sie aussehen würden. Man sagt den Menschen nicht alle diese Dinge. Es geschehen Dinge, die ihr ihnen nicht erzählt. Es ist nicht nötig, es ihnen zu sagen. Ich sage den Menschen nur Dinge, von denen ich glaube, dass sie ihnen helfen werden, wenn der Herr mich dazu drängt, es ihnen zu sagen und spricht, sage dies. Man möchte nicht alles sagen, was man gesehen hat, denn das wäre nicht recht. Dann kommt man nämlich in Schwierigkeiten und so weiter. Man muss wissen, wie man diese Dinge durch den Geist des Herrn handhabt. Ich hatte Leute vor mir stehen, die mir Fragen stellten. Ich wusste es genau, doch sagte ich es ihnen nicht, denn ich fühlte mich gedrängt, es nicht zu tun. Ihr erinnert euch daran, es war wohl am letzten Mittwochabend, als ich über das Thema »Ein Gefangener« predigte. Seht, ihr möchtet es der Person sagen, doch etwas spricht »Tue es nicht«. Der Geist sagt »Tue es nicht, tue es nicht«. Doch durch die Gabe schaut man direkt darauf, dennoch »Tue es nicht, tue es nicht«. Deshalb ist es besser, es nicht zu tun, sonst kommt ihr mit Gott in Schwierigkeiten. Nun, wir sind heute Abend nicht hierher gekommen, nur um hier zu stehen. Wir möchten das Wort des Herrn hören. Ihr seid im Gebet gewesen und wir hatten eine wunderbare Zeit. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, bringe ich ein kleines Buch mit Texten mit, denn manchmal ist Bruder Neville so großzügig und bittet mich immer wieder, »Wirst du dies oder das tun oder sprechen?« Dann sehe ich hier nach, bis ich einen Text finde, und wir beginnen damit. Nun, am Sonntag, wir wissen es nicht und können es nicht sagen. Ihr wisst, dass ich manchmal mit einem Text in meinem Sinn hierher kam, über den ich sprechen wollte, und als ich hier ankam, änderte ich es völlig um. Ich hatte Schriftstellen notiert und sagte, diesen Text werde ich verwenden, ich werde mich auf diese Schriftstellen beziehen. So wie sie der Reihe nach kommen, werde ich dies, das oder jenes sagen. Ich schreibe mir zum Beispiel 1. Korinther 5, 15, 2. Korinther 7, 1 und Matthäus 28, 16 und so weiter auf, vermerke sie mir und schreibe diese Schriftstellen auf. Wenn ich dann darauf schaue, weiß ich, was die Schriftstellen sagen. Doch manchmal beziehe ich mich gar nicht darauf und es geht in eine ganz andere Richtung. Wir wissen es einfach nicht. So der Herr will, möchte ich am Sonntagmorgen zum Abschluss dieser kleinen Reihe von Gottesdiensten, seitdem ich hier bin, über eine sehr wichtige Sache sprechen. Kommt also früh und seid darauf vorbereitet, ein wenig länger zu bleiben, vielleicht bis 2 Uhr. Ich habe mir zu dem Thema bereits etwa 30 bis 40 Schriftstellen aufgeschrieben. Wenn der Heilige Geist mir hilft, werde ich versuchen, die Botschaft und den Stand, an dem sie sich jetzt befindet, darzulegen und sie da aufzubauen, wo sie angefangen hat und sie bis in die gegenwärtige Zeit hinein aufbauen. Dann reise ich nach Chicago ab, danach muss ich weiter nach Arizona und von dort aus wieder weiter. Soweit ich weiß, kann es sein, dass ich erst nächstes Jahr im Sommer hier zum Tabernakel zurückkomme, es sei denn, ich komme hier gerade vorbei, weil ich Versammlungen habe. Billy ist gerade dabei, die Vorbereitungen für eine umfassende Welttour in Übersee zu treffen, die direkt nach Weihnachten beginnen soll. Ich bin bis etwa Dezember ganz ausgebucht. In der ersten Dezemberwoche bin ich vielleicht in Dallas. Im Januar beginnen wir dann eine umfassende Welttour, einfach überall hin. Wir sind jetzt damit beschäftigt und wollen herausfinden, wohin der Herr uns leiten will. Ich bin den Menschen und den Predigern so dankbar, so sehr ich auch gegen ihre Denominationen und diese Dinge spreche. Aus den Büchern, die dort hinten liegen, Bruder Roy Borders kümmert sich um die Einladungen, geht hervor, dass seit Weihnachten bzw. seit Jahresbeginn mehr als 1000 Einladungen aus aller Welt eingegangen sind. 1000 Einladungen liegen vor. Der Herr muss mich daher leiten, welche von ihnen ich annehmen und was ich tun soll. Wir sind ganz von ihm abhängig. Man kann sie nicht alle annehmen, mehr als 8 oder 10 kann man in einem Sommer nicht einplanen, es sei denn, man ist nur an einem Abend hier und am anderen Abend dort. Doch sie bitten um 2 oder 3 Wochen, solange wir nur bleiben können. Manche von ihnen sagen, solange, wie der Herr es führen wird. Deshalb wissen wir nicht genau, wo wir beginnen oder was wir tun sollen. Wir legen es dem Herrn hin und sagen, himmlischer Vater, sage du es uns. Helft auch ihr mir, für diese Angelegenheit zu beten. Helft mir beten, dass wir das klären können. Nachdem wir am vergangenen Sonntag den Heilungsgottesdienst hatten, dachte ich, an diesem Sonntag zu lehren, es darzulegen und zu zeigen, in welcher Zeit wir uns jetzt befinden und was der dreifache Zweck des großen Planes Gottes ist, den er vor Grundlegung der Welt gefasst hat, und ihn, den dreifachen Plan Gottes, bis in diese Zeit darzulegen. Ich bin jetzt mit dem zweiten Teil davon beschäftigt, suche Schriftstellen heraus und bringe sie in den richtigen Zusammenhang. Nun, lass uns jetzt für einen Moment unsere Häupter neigen. Herr Jesus, du großer Hirte der Schafherde, wir haben uns heute Abend hier in deinem wunderbaren und heiligen Namen versammelt. Wir lieben dich, Herr, und wir danken dir für diese Gebetsversammlung heute Abend, für die Gemeindelieder, die wir mit Freude in unseren Herzen gesungen haben, und wir hörten, wie sie angestimmt wurden und klatschten in die Hände. Wir gingen dann auf unsere Knie und schütteten dir unser Herz aus und dankten dir für das, was du für uns getan hast. Wir haben dich darum gebeten, weiterhin mit uns zu gehen. Nun ist die Stunde gekommen, das Wort zu lesen und den Menschen etwas darüber zu sagen. Leite uns in unseren Gedanken, Vater, und empfange die Ehre. Sprich heute Abend etwas durch uns, das uns allen hilft, mit dem Entschluss in unserem Herzen von hier zu gehen, ein besseres Leben zu führen und dir näher zu sein als jemals zuvor. Deshalb sind wir hier, Herr, wir sind hier, um mehr über dich zu erfahren. Und wir bitten, dass du uns heute Abend dein großes Wesen durch die Offenbarung deines Wortes entfaltest, damit wir erfahren, wie wir bessere Christen werden und wie wir in diesen letzten Tagen handeln sollen. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Mein Blick fällt auf einen Text hier in Jesaja 38. Lasst uns hier aus Jesaja 38 lesen. Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank, Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sagte zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn und sagte: Bedenke doch, o Herr, bitte ich dich, wie ich vor dir in Wahrheit gelebt habe, mit vollkommenem Herzen und getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Da kam das Wort des Herrn zu Jesaja: Geh hin und sage Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Sieh, ich werde deinen Tagen noch 15 Jahre hinzufügen. Möge der Herr seine Segnungen zu diesem Text hinzufügen. Ich denke, es ist ein sehr außergewöhnliches Thema für eine kurze Botschaft. Ich möchte es so bezeichnen: Gott ruft den Menschen nicht zum Gericht, ohne ihn vorher zu warnen. Wir müssen den Hintergrund oder die Grundlage dieses Textes heute Abend erfassen, dass Gott einen Menschen warnt, bevor er ihn sterben lässt. Bei jedem ist es so. Wir mögen sagen, dieser Mensch starb ohne Warnung. Nein, 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 das tut Gott niemals. Ihr wisst nicht, was im Herzen des Menschen vorging. Ihr wisst nicht, was in seinem Leben vor sich ging. Gott lässt einen Menschen nicht sterben, ohne ihn vorher zu warnen, ohne es ihm zu sagen, damit er sich vorbereiten kann. Gott ist souverän. Er klopft an das Herz eines jeden Menschen und gibt ihm die Gelegenheit zu kommen. Er mag sich von der Warnung abwenden und sie abtun, seinen Kopf darüber schütteln, davongehen und sagen: Ach, es war nur ein seltsames Gefühl, ich werde darüber hinwegkommen. Trotzdem war es Gott. Es war Gott, der zu ihm sprach. Gott lässt auch niemals Gericht über die Erde kommen, ohne den Menschen vorher eine Warnung zu geben. Gott tut niemals etwas, ohne zunächst zu verkünden, was er tun wird. Er stellt die Menschen vor die Wahl: Ihr könnt das Richtige oder das Verkehrte tun. Seht, Gott kann sein Wesen niemals ändern. Sein Programm kann von dem, wie er von Anfang an begonnen hat, nicht abweichen, denn er ist unendlich. Sein Programm und seine Gedanken sind alle vollkommen. Wenn er sie abändern würde, wäre ersichtlich, dass er etwas dazugelernt hat. Da er jedoch unendlich ist, kann er nichts dazulernen. Seine erste Entscheidung ist für immer vollkommen, und es gibt nichts, was sie jemals ändern kann. Bevor der Mensch die Möglichkeit hatte, etwas Verkehrtes zu tun, machte Gott ihn so, dass er zustimmen oder ablehnen konnte. Er konnte annehmen oder auch nicht. Nebenbei bemerkt, wenn der Prediger, Bruder Baker, hier ist, ich glaube, er war vor kurzem bei dem persönlichen Gespräch, ich habe seine Fragen, die er über den Samen der Schlange aufgeschrieben hat, bekommen. Ich habe sie hier liegen. Wenn er hier ist, im Augenblick sehe ich ihn nirgends. Doch sie sind hier. Er und seine Frau, ein feiner Mann und eine feine Frau, doch sie konnten einige Dinge über die Lehre vom Samen der Schlange nicht verstehen. Sie hatten ein paar Fragen über das, was ich gesagt hatte, auch in anderen Predigten, über die Schwängerung und so weiter. Der Bruder ist ein feiner Mensch, er ist erst seit 1 oder 2 Jahren ein Christ und hat es einfach nicht verstanden. Es ist schwer, wenn man: Ihr müsst euch auf den Heiligen Geist verlassen, denn diese Bibel ist in Rätseln geschrieben. Man kann sich nicht hinsetzen und sie wie eine Tageszeitung lesen. Es ist verborgen, jawohl. Wie will man Gott rechtfertigen, als er in seinen Geboten zu Mose sagte: Du sollst dir keine geschnitzten Bilder machen, du sollst nichts machen, was dem Himmel gleicht, keinen Engel oder irgendetwas anderes, du sollst dir keine geschnitzten Bilder machen. Und ihm noch am gleichen Tag gebot, 2 Engel aus Erz anzufertigen und sie über dem Gnadenstuhl, dort wo die Gnade ist, anzubringen. Ihr müsst Gott und sein Wesen kennen, ehe ihr sein Wort verstehen könnt. Er selbst hat den Schlüssel zum Wort. Er ist der Einzige, der es handhaben und aufschließen kann. Er ist derjenige, der es offenbaren muss. Wir stellen fest, dass es immer seinem Wesen entsprach, einen Menschen vor dem Gericht zu warnen, eine Nation vor dem Gericht zu warnen und so weiter. Er gibt immer seine Warnung, eine Erinnerung an unsere Verantwortung. Wir sind verantwortlich. Gott hat uns zu einem Zweck hier auf diese Erde gestellt. Wir sind ihm gegenüber für diesen Zweck, für den er uns hierher gestellt hat, verantwortlich. Ihr solltet zu ihm gehen und herausfinden, was er von euch erwartet. Wenn du für jemanden arbeiten würdest und er gäbe dir eine Stelle auf einer Farm oder so etwas, dann gehst du doch nicht einfach in die Scheune, setzt dich dorthin und sagst: Nun, seht, ihr müsst hingehen und ihn fragen, was ihr tun sollt, und dann tut ihr es. Wenn ihr für jemanden arbeitet, findet erst heraus, was eure Aufgaben sind. Da wir nun hier auf Erden sind, sollten wir uns an den wenden, der uns hierher gestellt hat, und sagen: Herr, was möchtest du, dass ich tue? Was soll ich tun? Weshalb bin ich hier? Wenn es bedeutet, Hausfrau zu sein, Tellerwäscher oder etwas anderes, was auch immer Gott von euch verlangt, ihr tut es so gut ihr nur könnt, ganz gleich, wie gering es sein mag, ihr müsst es tun. Ihr sagt nun: Das Problem ist, dass jeder von uns die Aufgabe des anderen übernehmen will. Wir alle möchten den Ball selbst haben, wie man so sagt. Wie zum Beispiel bei dieser Uhr hier. Jede Bewegung darin hat ihren Platz. Nicht jeder Teil davon kann Zeiger sein. Wenn ich wissen will, wie spät es ist, schaue ich nur auf die Zeiger. Wenn aber eins der Rädchen nicht richtig funktioniert, wird die Uhr nicht genau gehen. So ist es auch mit den Menschen. Wir alle, der Leib Christi, müssen in unserer Position sein, in Harmonie. Und dann können wir uns umsehen und sehen, welche Tageszeit es ist. Dann wird die Welt herblicken und sehen, was es ist. Doch sie beobachten euch. Ob ihr nur eine kleine Haarfeder oder die Hauptfeder seid oder was auch immer ihr seid, ihr leistet die beste Arbeit, die ihr dabei tun könnt. Wir tragen nämlich eine Verantwortung und müssen eines Tages vor Gott dafür Rechenschaft ablegen. Jeder Mensch, der die Erde betritt, hat eine Verantwortung und muss Gott dafür Rechenschaft ablegen. Viele von uns sind Sachverwalter und müssen Rechenschaft dafür geben. Diese Verantwortung eines Verwalters ist uns von Gott übertragen worden. Es spielt keine Rolle, was es sein mag. Wie ich gerade eben von einer Hausfrau sprach, sei eine echte Hausfrau. Das stimmt. Wenn du Farmer bist, sei ein richtiger Farmer. Was immer Gott euch aufgetragen hat zu tun, hierzu seid ihr als Verwalter eingesetzt. Ihr müsst vor Gott dafür Rechenschaft ablegen, denn es bedarf all dieser Dinge, es zu tun. Dem Hiskia wurde gesagt, sich bereit zu machen, weil er seinem Schöpfer begegnen musste. Hiskia war ein König, ein bedeutender Mann. Habt ihr auf seine Bitte geachtet? Herr, ich flehe dich an, schau auf mich. Ich bin mit vollkommenem Herzen vor dir gewandelt. Was für ein Zeugnis ist das heute für uns? Und das sollte es auch sein, ein Mann, der vor Gott wandelt. Obwohl dem Mann der Tod angekündigt wurde, änderte Gott seine Meinung über ihn, denn Hiskia wollte noch etwas tun, und Gott sagte, er würde uns das Verlangen unserer Herzen geben. Die Zeit Hiskias war gekommen, er bekam Krebs oder so etwas. In jenen Tagen nannte man es Geschwür. Wir wissen aber, dass man an einem Geschwür normalerweise nicht stirbt, es verheilt einfach. Vielleicht war es Krebs, der wie eine Eiterbeule aussah. Gott sprach zu Jesaja und sagte, geh hin und sag ihm, dass er sterben wird. Hiskia hatte aber noch etwas vor, das er tun wollte. Wenn ihr Gott um etwas bittet, dann müsst ihr einen Grund dafür haben. Es ist wie mit der Schriftstelle, die ich so oft erwähne, wenn du zu diesem Berge sprichst, bewege dich und nicht zweifelst, sondern glaubst, dass das, was du aussprichst, geschehen wird, dann kannst du bekommen, was du ausgesprochen hast. Das alles muss aus einem Grund und zu einem Zweck sein, sonst wird es nicht geschehen. Ihr könnt nicht einfach hingehen, darin machen viele von uns Fehler, wenn sie hingehen und sagen, ich werde euch zeigen, dass ich Glauben habe, dies zu tun. Nun, so seid ihr von vornherein verkehrt. Gott gibt euch doch keine Gaben, damit ihr mit ihnen spielt. Wie ich vor kurzem sagte, er zeigt euch keine Visionen, damit ihr mit ihnen spielt. Das ist nichts, womit man spielt. Das ist heilig. Gebraucht es so, wie der Herr es euch gestattet. Seid ihm ein Gefangener. Auch wenn ihr jemandem noch so gerne sagen möchtet, dass er verkehrt ist und dies und das und jenes, ihr schweigt, bis Gott es euch sagt. Wenn Gott es euch sagt, dann könnt ihr mit dem So spricht der Herr auftreten. Bis dahin, vergesst es einfach. Die heutige Welt ist genauso gewarnt worden wie Hiskia damals. Sie wird immer wieder gewarnt. Die Gemeinde wird gewarnt. Diese Dinge geschehen nicht aus Zufall. Sie alle haben eine Bewandtnis. Es war kein Zufall, dass Hiskia krank war und dieses Geschwür hatte. Gott sandte Jesaja dorthin und ließ ihm sagen, dass er sein Haus bestellen soll, weil er sterben würde. Hiskia weinte und sagte zu Gott, ich bin vor dir mit vollkommenem Herzen gewandelt. Ich bitte dich, verschone mein Leben für einen Zweck, einen guten Zweck, einen göttlichen Zweck. Gott sagte dem Propheten, geh zurück und sprich zu ihm. Ist das nicht eigenartig? Hiskia war der mächtigste Mann im Land. Hiskia war ein König und ein gottesfürchtiger Mann. Er war ein wahrer Mann, wenn er das vor Gott aussprechen konnte und Gott ihn dafür nicht zurechtwies. Ich bin mit vollkommenem Herzen vor dir gewandelt. Nun, das besagt sehr viel. Gott sagte nicht, nein, Hiskia, das hast du nicht getan. Er hat zugegeben, dass es so war. Er sprach, ich werde dein Leben noch ein wenig verschonen. Ich gewähre dein Anliegen. Denn er war ein gerechter Mann, ein wirklicher Diener Christi. Wir glauben, dass auch wir das Recht haben, um etwas zu bitten, wenn unser Vorhaben und unser Beweggrund recht sind. Heute sehen wir, dass in den vergangenen Jahren, ich würde sagen in den letzten 15 oder mehr Jahren, ständig eine Warnung im ganzen Land ertönt: Tut Buße, sonst kommt ihr um. Gebt acht, ich sprach heute Morgen, bevor ich ging, am Frühstückstisch mit meiner Frau. Sie sprach von Billy Graham und seiner Frau, wie einfach sie zu leben versuchen. Ich sagte, das ist ein wirklicher Knecht, der vielleicht 2 oder 3 Millionen im Jahr bei den Feldzügen einnimmt, es aber nicht selbst erhält, sondern seine Missionsgesellschaft bekommt es und verwendet es wieder für das Werk, die Radiosendungen und so weiter. Billy bekommt etwa 25.000 im Jahr. Sie sagte, wie kann er denn im Jahr 25.000 ausgeben? Ich antwortete, er nimmt nur das, was er haben muss, mehr nicht. Er muss für sein Haus bezahlen und all das. Ich fuhr fort und sagte, ich habe großen Respekt vor Billy Graham, denn er hat eine Botschaft und diese Botschaft lautet Buße. Außerdem gibt es heute, soweit ich weiß, niemanden im Land, der mit dieser Botschaft so von Gott gebraucht wurde wie Billy Graham. Oh, er beherrscht es wirklich. Ich meine, er steht einfach da und ruft die Politiker und die Gemeindemitglieder zur Buße auf. Doch er geht nur so weit. Dann ist da noch Bruder Oral Roberts, ein anderer großer Diener des Herrn. Es gibt keinen, der sich mit Oral Roberts vergleichen könnte. Im Bereich der göttlichen Heilung ist es mit dem Zubeißen einer Bulldogge vergleichbar, wenn er die bösen Geister austreibt und den Namen des Herrn anruft und kleine Gemütsbewegungen und dergleichen hervorruft. Das stimmt genau. Es gibt einen Botschafter für die Pfingstler. Es gibt einen Botschafter für die denominationelle Gemeindewelt und für die kalte Welt. Dann seht unseren einfachen, demütigen Dienst an, der verkündet, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Seht ihr? Was geschieht dadurch? Die Brautschar wird herausgerufen. Seht ihr? Sie wird aus diesen beiden Gruppen herausgerufen. Wie man ein Rad aus den Rädern herausnimmt. Seht ihr, was ich meine? Gott bestätigt die Botschaft, die Billy Graham predigt. Gott heilt die Kranken durch das Gebet von Oral Roberts. Gott vollbringt die Dinge, die beweisen, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und für immer. Es sind Botschaften der Stunde. Jede dieser Botschaften ruft aus, tut Buße, sonst kommt ihr um. Das stimmt. Tut Buße, sonst kommt ihr um. Es gibt keine Hoffnung, alles ist dahin. Die Welt wurde vor seinem Kommen gewarnt. Jede dieser Botschaften spricht über das Kommen des Herrn Jesus und kündigt es an, sowohl bei der denominationellen Gemeinde als auch bei... Denkt daran, Gott ist immer in der Drei, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes und so weiter. Er ist in der Drei. Gott ist in der Botschaft der Buße an die nominelle Gemeinde. Gott ist in der Botschaft der göttlichen Heilung an die Pfingstgemeinde. Gott ist in der Botschaft an die Braut. Seht ihr? Wir stellen fest, dass jede von ihnen ein Ruf ist, eine hierhin, eine dahin und jene dorthin. Gott ruft die Gemeinde aus der Welt heraus, er ruft die Gemeinde aus der nominellen Gemeinde in die Pfingstbewegung hinein und ruft die Braut aus der Pfingstbewegung heraus. Wie bei Luther, Wesley und jetzt, es ist alles vollkommen vorschattiert, es gibt darin keinen Fehler. Ich habe die Enden, die Seiten, das Innere und das Äußere davon behandelt und anhand der Schrift die zeitliche Reihenfolge dargelegt, sodass wir wissen, dass es die absolute Wahrheit ist. Darin ist kein Fehler. Ich hoffe, dass Gott es am Sonntag so tief eindringen lässt, dass ihr nie wieder davon loskommen könnt. Gott gibt die Warnung, macht euch bereit für das Gericht. Die Atombomben stehen in den Hallen, alles ist bereitgestellt. Ehe Gott dies jedoch geschehen lassen kann, lässt er einen Ruf ergehen, wie er es in Sodom tat, kommt heraus, macht euch bereit, etwas wird geschehen. Es ist so wie in den Tagen Noahs, ehe Gott das Wasser sandte, um die Menschen der großen vorsintflutlichen Welt zu zerstören, die in Sünde abgefallen war. Jesus sagte deutlich, dass es ein Tag wie dieser war, Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Frauen toben sich aus, man heiratet und lässt sich heiraten, große wissenschaftliche Errungenschaften, die klugen Gebildeten stellen sich auf die intellektuelle Seite und die kleine demütige Herde geht hinüber auf die andere Seite und erwartet das bevorstehende Gericht und das Entkommen. Doch bevor Gott das Gericht kommen ließ, sandte er einen Propheten. So wie er es bei Hiskia tat und sprach, mache dich bereit, denn die Gerichte sind bereit hereinzubrechen. Er bereitete das Volk auf die Zeit vor. Noah bereitete die Menschen vor, es war ein Gnadenruf vor dem Gericht. Der Stadt Ninive wurde es bekannt gemacht, ehe ihre Zeit kam. Gott schaute auf Ninive herab und sagte, ich bin dieser Dinge einfach überdrüssig. So wie ich es verstehe, sagte er über diese große heidnische Welt, über ihre Stadt, denn damals erging das Gericht über Städte, heute über Nationen, nachdem sich die Bevölkerung so ausgebreitet hat, er sagte, diese große Stadt hat sich ganz und gar der Sünde ergeben. Doch bevor Gott das Gericht ergehen ließ, hat er eine warnende Botschaft gesandt, kommt heraus, lasst euch zurechtbringen. Beachtet, der Prophet hat nur gesagt, innerhalb von 40 Tagen wird diese Stadt zerstört werden. Wie schwer ist es manchmal, solche Dinge zu tun und es den Menschen zu sagen. Wenn der Prophet nicht Acht gibt, wird er in Schwierigkeiten geraten, weil er dann irgendwie auf eine falsche Seite gerät und versucht, es leichter zu machen oder hier und da einen kleinen Kompromiss eingeht. Doch ein echter Prophet, der seinen Auftrag von Gott empfing, sollte niemals Kompromisse schließen, er sollte es ganz genau auf den Punkt bringen. Das ist der Grund, weshalb er den Geist Elias so oft gebrauchte, denn dieser Geist hat seine Aufträge immer ausgeführt. Seht ihr? Er hat seine Befehle genauso ausgeführt, wie sie lauteten, und es war immer ein »Kommt zurück zum Wort«, immer ein »Zurückbringen zum Wort«. Wir sehen Ninive in Sünde. Der Prophet zögerte, weil es eine heidnische Welt war, eine heidnische Nation, ein heidnisches Volk, nicht sein eigenes. Es waren keine Hebräer, es waren Heiden. Ninive hatte einen großen Handelshafen. Es gab eine bedeutende Fischindustrie, die Leute lebten vom Fischfang. Es muss ein sehr sündiges Land gewesen sein, mit viel Geld. Und wo viel Geld ist und Menschen eine moderne Sichtweise haben, da kommt immer Sünde und Gewalttätigkeit herein. Gott war dessen überdrüssig. Er hatte einen Propheten im Land und sagte zu seinem Propheten, begib dich nach Ninive, kündige es an und sage, innerhalb von 40 Tagen wird die Stadt zerstört werden. Jona dachte bei sich, ich könnte in gewisse Schwierigkeiten geraten. Er wollte deshalb mehr Gewissheit haben und dachte, kurz Urlaub zu machen und nach Tarsis zu gehen. Doch wir stellen fest, dass nur noch 40 Tage verblieben waren. Die Botschaft ist daher dringlich, die Zeit ist nah. Spielt nicht mit anderen Dingen herum, um eine akademische Auszeichnung zu erhalten und etwas herauszufinden. Die Stunde ist nah. So ist es heute mit den Menschen. Wir versuchen, große Schulen aufzubauen und große Dinge zu erreichen. Du liebe Zeit. Wenn wir das Kommen des Herrn predigen, was brauchen wir dann noch Schulen? Wir brauchen Umkehr zu Gott. Ein kleiner Chinesenjunge kam zu dem Missionar Hudson Taylor und sagte, »Herr Taylor, der Herr Jesus hat mich mit seinem Geist erfüllt. Ich bin so glücklich. Soll ich jetzt 10 Jahre einsetzen, bis ich meinen Hochschulabschluss und so weiter habe?« Er sagte, »Sohn, warte nicht auf einen Hochschulabschluss. Wenn die Kerze angezündet ist, geh hin und sprich davon. Gehe, sage es, warte nicht auf einen Hochschulabschluss. Du wirst zur Hälfte ausgebrannt sein, ehe du deinen Hochschulabschluss bekommst.« Wenn sie brennt und ihr nichts anderes wisst, dann erzählt einfach, wie sie angezündet wurde. Versucht nicht, den Platz eines anderen oder irgendeinen Platz einzunehmen. Wenn ihr es erkannt habt, sprecht von dem, was ihr als Wahrheit erkannt habt. So ist es über mich gekommen und so habe ich dabei empfunden. Wenn ihr nicht mehr als das wisst, dann erzählt eben das. Lasst uns losgehen. Die Botschaft ist dringend. Die Zeit ist nah. Was wäre gewesen, wenn Jesaja gesagt hätte, ich werde mal abwarten, wie er mit dem Geschwür klarkommt? Seht, Gott sagte ihm, geh hin und sag es ihm, jetzt gleich. Er befahl, Jona zu gehen. Als er dort draußen auf dem Ozean, auf dem tiefen Meer war und das Schiff vom Sturm erfasst wurde, Sie hatten die Segel hochgezogen und es drehte sich im Kreis herum und herum. Da fragten sie sich, was in der Welt wohl los sei. Doch sie vermochten es nicht zu ergründen. Es sah aus, als käme immer mehr Wasser in das Ding. Da rief jeder seinen Gott an. Jona war im Urlaub, also dachte er, er könnte sich schlafen legen. Er ist wohl nach unten in die Kabine des Schiffes gegangen und lag dort, die Füße hoch, und schlief. Und sie sagten, »Wach auf, du Faulpelz, und rufe deinen Gott an!« Jona wusste, was nicht stimmte. So weiß jeder Mensch, was heute nicht stimmt. Er sprach, »Das ist alles meine Schuld. Nehmt mich, bindet meine Hände und werft mich ins Meer, dann werden diese Schwierigkeiten aufhören.« Doch sie waren ehrbare Männer und wollten das nicht tun, aber sie stellten fest, dass er ein Prophet war und wusste, wovon er sprach. Er sagte, »Ich dachte, ich mache zuerst Urlaub, aber der Herr will nicht, dass ich diesen Urlaub nehme. Ich muss dorthin gehen. Ich habe eine Arbeit zu tun. Ich dachte, ich ruhe mich zuerst ein wenig aus, bevor ich gehe, doch ich muss gehen. Die Botschaft ist dringend. Ich muss dorthin.« Ich kann mir vorstellen, dass dieser ganz besonders ausgestattete Fisch, als er Jona in seinem Magen hatte, eine Kehrtwendung machte, Wasser über das ganze Land spritzte und Kurs auf Ninive nahm, so schnell er nur konnte. Gott brachte die Botschaft in einem ganz speziellen Fisch dorthin. Er nahm Kurs auf Ninive, so schnell er nur konnte, denn er hatte den Botschafter an Bord und musste ihn dorthin bringen. Er bestieg das verkehrte Schiff, doch Gott hatte für ihn ein Schiff bereitet. Ihr wisst, Gott ist imstande, große Dinge zu tun, wenn wir ihm nur zuhören. Er wird Wege machen, wo keine Wege sind. Er ist der Weg. Wenn die Botschaft absolut dringend ist, so wie heute, dann bereitet Gott einen Weg. Wir haben es auch bei Amos gesehen. Ich hatte über ihn gepredigt. Wenn ihr die Geschichte einmal lesen möchtet, sie ist großartig. Lest die Geschichte von Amos, das erste Kapitel von Amos. Er ist ein weiteres Sinnbild auf die Warnungen, bevor das Gericht über die Sünde hereinbricht. Die Stadt, die er zu warnen hatte, bestand aus einer Anzahl Juden, die vom richtigen Weg abgekommen waren, und sie war zu einem großen Touristenzentrum geworden. Ich kann ihn mir vorstellen, wie ich es an jenem Morgen beschrieb, als ich über ihn sprach, wie sein kahler Kopf an der Spitze des Hügels zu sehen war und wie er seine kleinen Augen zusammenkniff, als er hinabblickte und die Sünde dieser großen Nation und dieses großen Volkes sah und er mit den Fingern durch seinen weißen Bart fuhr. Oh, welch eine Sache! Doch niemand wusste, woher er kam. Niemand kennt diese Propheten. Sie kommen einfach von irgendwoher und gehen dann wieder auf gleiche Weise. Doch er ging mit dem »So spricht der Herr« in die Stadt hinein. »Tut Buße, oder ihr kommt um, denn Gott wird diese Nation zerstören.« Er wird diesen Ort vom Erdboden fegen. Ihr habt mit eurem Feind ein Abkommen getroffen. Ihr meint, ihr seid im Frieden mit eurem Feind. Doch die ganze Zeit über rüsten die Assyrer auf. Zwei können doch nicht zusammengehen, wenn sie nicht übereinstimmen. So ist es. Das sagte er. Gott will, dass wir uns absondern. Er will, dass wir aus der Welt herauskommen und nicht versuchen, mit der Welt und zugleich mit Gott zu leben. Dass wir nicht versuchen, nach weltlicher Art und für Gott zu leben. Ihr müsst für das eine oder das andere leben, ihr müsst das eine oder das andere glauben. Wir stellen fest, dass dieser Amos Gericht über jene Menschen voraussagte, wenn sie nicht Buße taten. Oh, wie trifft das auf unsere Zeit zu? Ich denke, dass diese große Stadt, wenn ich noch einmal darauf zurückkomme, diese große Stadt dort hatte eine blühende Wirtschaft. Sie hatten alles, waren wohlhabend. Sie dachten, sie seien vollkommen im Willen des Herrn, weil es ihnen gut ging. Doch sie fanden heraus, dass Gott nicht immer der Urheber des Wohlstands ist. Oft ist es so, wenn Wohlstand in die Gemeinde einkehrt, wenden sie sich von Gott ab. Wie ihr wisst, sprach Gott einmal von Israel und sagte, »Ich fand dich in deinem Blut auf dem Feld und wusch dich und nahm dich an, als sein eigenes Kind. Als du dann aber groß und zu einer schönen jungen Frau wurdest, hast du die Rolle einer Hure gespielt.« Er sagte, »Du gibst dich einfach jedem hin, der vorbeigeht. Als du damals arm und bedürftig und in Not warst, dientest du mir. Doch als ich dich segnete und dir reichlich gab, gingst du weg von mir.« Und so hat es sich erwiesen. Wir stellen fest, dass dieser Prophet Amos auf die Nation wirklich einschlug. Er war nur ein Junge vom Land. Wir bemerken jedoch, dass er zuschlug und ihnen ankündigte, was sein würde. Er sagte ihnen, dass der Feind, mit dem sie gemeinsame Sache machten, derjenige sei, der sie zerstören würde, wenn sie nicht mit Gott in Ordnung kämen. Wir stellen jetzt fest, dass unser stolzes Amerika dem Zorn Gottes nicht entrinnen wird, wie ich darüber vor kurzem sprach, seitdem ich hier bin. Ich bin sicher, es war hier, als ich sagte, dass alles am Ende ist. Ich kann nichts mehr sehen, auf das man bauen könnte. Ihr könnt nicht auf Politik bauen, sie ist dahin. Ihr könnt nicht auf das gesellschaftliche Leben bauen, denn es ist verdorben. Es gibt nichts, worauf ihr bauen könnt. Man kann auf nichts mehr hoffen. Was ist denn mit der Gemeinde? Ihr könnt mit der Gemeinde nichts anfangen. Sie ist so formell, sie ist dahin. Es ist nichts übrig geblieben. Sie haben ihr Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe verkauft und warten nur noch auf das Gericht. Der Heilige Geist hat diese Nation durchzogen, Zeichen und Wunder gezeigt, sie jedoch verschmähen fortwährend seine Gnade. Er bestätigt sich selbst und beweist durch seine große Bestätigung, dass er das geoffenbarte Wort Gottes in dieser Zeit ist. Dennoch lehnen sie es ab. Es ist nichts mehr übrig geblieben. Ihr könnt das nicht immer mit Gott tun. Nun, wir stellen fest, dass er zuerst seine Propheten mit einer Warnung sendet. Er ändert seinen Weg und seine Vorgehensweise nicht. Er straft nicht immer sofort, wenn er warnt. Ich möchte, dass ihr diesen Ausspruch beachtet. Gott gibt eine Warnung, straft aber nicht immer sogleich, wenn er warnt. Habt ihr das beachtet? Und wenn er nicht gleich straft, nachdem die Warnung ergangen ist, wird der Prophet verspottet. Du hast es nicht empfangen, du hast gelogen, du warst nicht im Recht. Dasselbe wird wohl auch zu Jesaja gesagt worden sein. Was meint ihr, was die Menschen dachten, als er hinging und erst weissagte, dass der König sterben wird, und dann zurückkam und sprach, nein, er wird leben? Wie war es bei Jona, der durch die Straßen zog und sagte, diese Stadt wird in 40 Tagen zerstört sein, und Gott es dann aber nicht tat? Seht, ihr müsst Acht geben, Gott straft nicht immer sofort, wenn er warnt, doch dann wird der Prophet verspottet. Wenn er jedoch ein bestätigter Prophet mit dem Wort des Herrn ist und durch Zeichen von Gott bestätigt wurde, so wie Gott sagte, dass ein Prophet bestätigt werden wird, und so war es bei diesen Männern, dann ist es nicht sein eigenes, sondern Gottes Wort, und es wird sich erfüllen. Es muss sich erfüllen, wenn es Gottes Wort ist. Es gibt nur eines, was es aufhalten kann, das ist eine rasche Buße. Beachtet, Amos lebte in der Erwartung, seine Weissagung erfüllt zu sehen. Amos sprach davon, wie es geschehen würde, wie Gott die Syrer veranlassen würde, in die Stadt einzudringen und sie einzunehmen und so weiter, und wie ihre eigene Verdorbenheit sie verschlingen würde. Ich schaue jetzt gerade hier auf die Schrift, und wenn ich richtig gerechnet habe, traf es nach etwa 50 Jahren ein, nachdem Amos geweissagt hatte. Was denkt ihr jetzt? Eine ganze Generation verging, ehe sich die Weissagung von Amos erfüllte. Wenn ihr hier nachlest, sagt es euch, dass das, was er aussprach, Wort für Wort genau eintraf. Johannes sah das Buch der Offenbarung, doch es erfüllte sich nicht zu seiner Zeit. Wir aber sehen, wie es sich genau erfüllt. Daniel weissagte von dem Tag, von seiner Zeit bis hin zum Ende. Er hat es nicht mehr miterlebt. Er sprach zu ihm, »Geh hin, Daniel, schließe das Buch, mach das Buch zu. Du wirst entschlafen, aber an jenem Tag wirst du stehen.« Seht, nicht immer geschieht es, dass Gott straft, sobald er weissagt. Wie ich schon sagte, traf die Weissagung von Amos 50 Jahre später ein, doch sie erfüllte sich. Ein biblischer Prophet, ein wirklich echter Prophet, ist eine besondere Person. Er ist nicht etwas Besonderes, er ist nicht anders als alle anderen, aber er hat eine besondere Aufgabe. Und weil er einen besonderen Auftrag hat, muss er ein wenig besonders sein, ein wenig anders als alle anderen, um das tun zu können. Denn Gott hat seine Propheten mit Adlern verglichen. Ein Adler ist ein besonderer Vogel. Er ist ein Vogel, aber er ist ein besonderer Vogel. Er kann höher fliegen als andere Vögel, er kann weiter sehen als andere Vögel. Um höher fliegen zu können, muss er so gebaut sein, dass er höher fliegen kann. Was würde es ihm nützen, dort hinaufzusteigen, es sei denn, er kann sehen, was er zu tun hat, nachdem er dort hinaufgestiegen ist. Er muss ein besonders gestalteter Vogel sein. Er gehört sozusagen zur Familie der Habichte. Er reißt die Dinge mit dem Schnabel auf. Viele von ihnen sind Aasfresser. Es gibt etwa 40 verschiedene Arten von Adlern. Seht, in der Gemeinde gibt es den Pastor, Und dieser Pastor ist eine besondere Person. Er ist so gestaltet, dass er die Streitigkeiten der Leute ertragen kann. Er ist ein Lastenträger, er ist der Ochse in dem Team. Er ist ein Mann, der sich hinsetzen kann, wenn jemand etwas gegen einen anderen hat. Er kann sich mit beiden Familien hinsetzen, ohne für eine Seite Partei zu ergreifen, kann die Sache klarstellen und die Lieblichkeit wiederherstellen. Er ist ein Hirte und weiß, wie man sich um die Dinge kümmert. Der Evangelist ist ein besonderer Mann. Er ist ein Mann, der wie ein Feuerball brennt. Er läuft in eine Stadt, predigt seine Botschaft, geht von dort weg irgendwo anders hin. Seht, er ist ein besonderer Mann. Der Lehrer ist ein besonderer Mann. Er zieht sich unter der Salbung des Geistes zurück und ist imstande, die Worte zu nehmen und sie durch den Heiligen Geist zu verbinden, dass weder der Pastor noch der Evangelist sich mit ihm vergleichen kann. Dann stellen wir fest, dass der Apostel ein besonderer Mann ist. Er ist jemand, der alles ordnet. Er ist ein Mann, der von Gott gesandt wurde, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Der Prophet ist ein besonderer Mann. Ein Prophet ist ein Mann, zu dem das Wort des Herrn kommt, denn das Leben eines Propheten ist so gestaltet, dass sein Unterbewusstsein und sein Bewusstsein so nahe beieinander liegen, dass er nicht schlafen muss, um seinen Traum zu haben. Er sieht ihn, während er hellwach ist. Das ist etwas, was Gott tun muss. Er sieht, was vor sich geht. Ein Prophet sieht Dinge vorher, lange bevor sie geschehen. Er sieht den Kelch des Zorns Gottes gefüllt, bevor er voll ist. Er kann sagen, so spricht der Herr, Gott wird diese Stadt zerstören, wenn ihr nicht Buße tut. Weshalb? Er ist ein Adler. Er fliegt weit hinauf. Er schaut weit voraus und sieht, dass der Kelch des Zorns ausgegossen wird. Darauf sieht der Prophet. Er schaut nicht auf das, was hier vor sich geht, sondern blickt weit hinaus. Er sagt, es kommt auf euch zu. Er kann sich so hoch bewegen, dass er diesen Schatten sehen kann. Er sagte, die Welt wird dunkel sein, ja, in tiefer Finsternis. Er ist so hoch oben, die Sonne scheint jetzt, doch er sieht diesen Schatten kommen und er spricht aus, was er gerade sieht. Es ist noch nicht da, wird aber sicherlich eintreffen, das stimmt. Es wird hier sein, tiefe Finsternis über den Menschen. Er weiß, dass es kommt, auch wenn es noch Jahre entfernt ist, doch er sieht es. Amos, der gesalbte Prophet Gottes, sah die Finsternis und das Gericht. Er sah Syrien mit seinen Streitwagen hereinkommen, wie sie hereinstürmten und das Volk niedermetzelten. Er sah das Gericht Gottes über sie kommen, 50 Jahre bevor es geschah. Doch seht, weil er ein Prophet war, wurde er im Geist emporgehoben und er sah es in weiter Ferne. Er sah den vollen Kelch, bevor er gefüllt war. So wie Gott dem Abraham sagte, »Dein Same wird in dieses Land kommen und 400 Jahre dort wohnen«, danach werde ich sie mit mächtiger Hand herausführen, denn das Maß der Sündenschuld der Amoriter ist noch nicht voll. Gott wusste, dass der Becher gefüllt werden würde. Er sprach mit seinem Propheten und sagte zu ihm, »Du siehst dort den Kelch der Amoriter, doch das Maß ihrer Sündenschuld ist noch nicht voll. Sage jetzt nichts darüber, halte es zurück, doch es wird geschehen. Wenn ihr Kelch voll ist und die 400 Jahre um sind, werde ich sie wie Heuschrecken vor euch vertreiben, und ich werde deinen Samen in diesem Land sesshaft machen. Amen. Das ist der Prophet des Herrn. Wenn er von seiner Vision spricht, ob es um Zorn oder um Heilung geht, kann sie sich hinauszögern, aber sie muss sich erfüllen, wenn er im Namen des Herrn spricht. Es mag ein Segen für euch sein, den er ausspricht, vielleicht kündigt er euch etwas Bestimmtes an und ihr könnt es überhaupt noch nicht sehen und sagt, wie kann es sein? Er sagte mir, so spricht der Herr, das wird geschehen und das wird geschehen, und es ist nicht geschehen, der Mann ist verkehrt. Ihr werdet dann gerichtet werden, weil ihr es nicht geglaubt habt, aber es wird trotzdem geschehen, es muss geschehen. Auch wenn es dauert, sagt die Bibel, so wird es doch zur rechten Zeit eintreffen, es wird geschehen. Der Prophet schaut nur voraus und sieht etwas. Er spricht von dem, was er sieht. Er denkt nicht an diesen Bereich und wie er jetzt aussieht. Er schaut darauf, was sein wird. Wenn er das ausspricht und es gemäß dem Wort des Herrn ist, dann ist es bereits ausgesprochen und nichts in der Welt kann es aufhalten. Nur Gott selbst. Ihr seht, das stimmt. Beachtet, wir stellen fest, dass der Prophet seine Vision ausspricht. Manchmal sind es gute Dinge, er spricht von eurer Heilung. Nun gut, ihr mögt denken, es kann nicht geschehen, ich bin nicht gesund geworden. Was bewirkt das dann? Das bringt die Gerichte Gottes über euch, das stimmt. Jesus hat verheißen, euch zu retten, wenn ihr es glaubt. Wenn ihr es nicht glaubt, wird es nicht mit euch geschehen. Ihr müsst es annehmen, ihr müsst es glauben. Ihr müsst wissen, woher es kommt. Das gibt euch Glauben an Gott oder an euren Propheten. Ihr müsst es glauben. Wir stellen fest, dass das, was diese Propheten ausgesprochen haben, geschah. Wenn der Zorn Gottes über die Menschen ausgegossen wird, dann gibt es nur eines. Wenn der Prophet sagt, dass dies oder das geschehen wird, dann gibt es nur eines, was die Hand Gottes zurückhält, das ist Buße. Es ist die Buße Gott gegenüber, die seinen Zorn zurückhält. Wartet nicht darauf, tut es gleich. Wenn Gott etwas sagt, dann tut es sofort. Sobald Hiskia wusste, er war ein guter Mensch, doch Gott sagte, »Deine Zeit ist gekommen, Hiskia, ich muss dich heimholen, ich werde dich hinaufnehmen, bestelle dein Haus.« Dann sagte er, »Ich benötige dazu 15 Jahre, Herr. Ich weiß, dass ich gehen muss, aber ich benötige 15 Jahre, um mein Haus in Ordnung zu bringen. Ich kann es nicht sofort tun, Herr. Ich habe nicht die Zeit, es zu tun. Ich schaffe es einfach nicht. Herr, lass mich noch 15 Jahre leben, damit ich es schaffe. Ich kann mein Haus nicht.« Seht, der Auftrag Gottes lautete, »Bringe dein Haus in Ordnung.« Hiskia sagte, »In diesem Jahr schaffe ich es nicht. Ich benötige mehr Zeit dazu. Dies muss ich zurücknehmen, das muss ich erledigen und es diesem Mann dort bringen. Ich benötige 15 Jahre, um es zu schaffen. Verschone mich, damit ich es tun kann. Gib mir noch ein wenig Zeit, es zu tun.« Gott sprach dann, »Ich werde nachsichtig sein.« Doch seht, er musste dennoch sterben. Und dann hat er sich wieder Zeit gelassen und in dieser Zeit ist er vom Weg abgekommen. Es wäre besser gewesen, wenn er gegangen wäre, ohne sein Haus zu ordnen. Das stimmt. Doch er gab ihm 15 weitere Jahre, sein Haus in Ordnung zu bringen. Denn was hat er sogleich getan? Er sagte, »Herr, ich bin langsam, ich benötige hierfür 15 Jahre. Du hast mir geboten, mein Haus zu bestellen. Ich kann es unter 15 Jahren nicht schaffen, denn ich habe dort etwas geliehen und muss dies und das hier noch tun.« Er war ein gottesfürchtiger Mann, dennoch musste das Wort Gottes erfüllt werden. Es wird dennoch geschehen, er hat es nur ein wenig verzögert und es für ihn hinausgeschoben. Während der Zeit beging er eine Sünde. Er sprach, »Ich werde es nicht auf ihn kommen lassen, sondern werde seine Kinder nach ihm heimsuchen. Ihr kennt die Geschichte.« Wir stellen fest, dass eine schnelle Buße den Zorn manchmal noch eine Weile zurückhält. Was Ninive betrifft, hatte Gott gesagt, »Geh dorthin und rufe dieser Stadt zu und sage ihnen, noch 40 Tage, dann ist das Ding zerstört.« Oh, wie haben sie Buße getan! Sobald sie den Propheten durch die Straße kommen sahen und ihn ausrufen hörten, »So spricht der Herr, der Ort wird in 40 Tagen zerstört sein, der Ort wird zerstört werden.« Da befahl der König, im ganzen Land zu fasten und zu trauern, »Kleidet euch in Sackleinen, bestreut euch mit Asche, nicht nur über euer Haupt, euren Leib und euer Fleisch, sondern auch über euer Vieh und über eure Tiere auf dem Feld. Bestreut euch mit Asche und zieht Sackleinen an.« Was für eine Buße! Wenn wir das näher betrachten, dann stellen wir fest, wenn der Prophet nicht sofort Acht gibt, seinen Verstand gebraucht und vor Gott tritt, ihr werdet feststellen, wenn man nicht Acht gibt... Beachtet Jesaja, er sprach seine Weissagung aus und zog sich in seine kleine Hütte in der Einöde zurück. Als er das tat, sprach der Herr nicht zum König selbst, als dieser betete, er hat eine bestimmte Art, die Dinge zu tun, es gab einen Propheten im Land. Das Wort des Herrn kommt zu seinem Propheten. Er kam dorthin und sagte, Jesaja, gehe zurück und sage ihm, dass ich seine Gebete erhört habe. Ich habe verstanden, dass er glaubt, 15 Jahre zu benötigen, um dies zu tun. Ich habe seine Tränen gesehen, weil er die Aufgabe so gerne machen wollte. Er sagte, dass er 15 Jahre dazu braucht. Gehe hin, sage ihm, dass ich sie ihm gewähre. Warum? Er beauftragte Jesaja, hinzugehen und ihm zu sagen, so spricht der Herr. Wenn es dann dabei irgendeine Abänderung gibt oder einen Aufschub, wird es trotzdem geschehen, er ist dennoch gestorben. Wenn so etwas geschieht, ist er verpflichtet, zu dem Mann zurückzukommen, zu dem er das, so spricht der Herr, sandte. Er sprach zu Jesaja, gehe zurück und sage es ihm. Jona vertrat eine andere Einstellung, ging auf den Hügel hinauf und sagte, es wäre besser gewesen, wenn ich nie geboren worden wäre. Ach, wie verhielt er sich! Da ließ Gott eine kleine Rizinusstaude aufwachsen, damit er sich dort im Schatten ein wenig abkühlen konnte. Doch er sagte, »Nun, ich bin dorthin gegangen, und sie werden sagen, ich sei ein falscher Prophet.« Gott aber sprach zu ihm und sagte, schau auf die Stadt hinunter, sieh sie an, Jona, die ganze Stadt tut Buße in Sack und Asche. Dann sprach er zu ihm über die kleine Rizinusstaude und den Wurm, der sie zerfraß. So der Herr will, möchte ich eines Tages hier zum Tabernakel kommen und eine Serie nur über Jona predigen. Oh, es gibt so viele großartige Dinge, der Ostwind, der blies und so weiter. Oh, da sind so viele Dinge enthalten, es ist einfach überwältigend. Diese Kostbarkeiten darin sind alles Schattenbilder und sie passen. Sogar Jesus Christus wird darin gezeigt und alles andere. Natürlich bezieht sich jede Zeile in der Bibel auf Jesus Christus. Jawohl, das ist unsere Lektion für Sonntag. Das werden wir herausfinden, so der Herr will. Wenn ihr aufrichtig seid und zu Gott sagt, nun, ihr müsst Acht geben. Ich möchte euch einen anderen Jona zeigen, der heute Abend auf der Plattform ist. Da waren Menschen, die hierher kamen. Die Dame oder einige ihrer Angehörigen mögen heute Abend hier sein, deshalb will ich den Namen nicht nennen, sonst würdet ihr vielleicht wissen, wer es ist. Sie kamen hierher, es ist eine Gruppe feiner Menschen aus Kentucky, die jahrelang hierher kamen. Es sind feine Menschen, gute Freunde von mir. Sie waren echte Freunde von mir, doch sie gehörten zu der Art von Menschen, die zum Gottesdienst kamen, wenn eine Erweckung vor sich ging, und sobald die Erweckung vorüber war und die Bürde getragen werden musste, wollte sie niemand tragen. All ihre Kinder waren von klein auf hier, nahmen an der Kinderstunde und anderen Dingen teil. Es war vor etwa 4 oder 5 Jahren, als ich eines Tages nach Hause kam und diese junge Frau, sie war etwa 8 Jahre alt, als sie in der Kinderstunde war, sie war verheiratet und hatte 2 Kinder. Sie lag dort im Krankenhaus im Sterben. Sie war ungefähr im 4. oder 5. Monat schwanger, das Baby war gestorben und man konnte nicht operieren, weil sie eine Harnvergiftung hatte. Sie konnten nicht operieren und mussten auch die Mutter sterben lassen. Man konnte sie nicht operieren und das Baby würde bewirken, dass sie stirbt. Sie lag also im Sterben, es gab keine Hoffnung für sie. Ich ging dorthin, um sie zu sehen, sie hatte mich rufen lassen. Ich ging in das Krankenhaus, sie lag unter dem Sauerstoffzelt. Ich habe es ein wenig geöffnet, sprach ein wenig zu ihr und sagte, »Erinnerst du dich an mich?« Sie sagte, »Gewiss, Bruder Bill, ich erinnere mich an dich.« Ich sagte, »Wie steht es mit dir? Weißt du, wie krank du bist?« Sie sagte, »Ja, deshalb habe ich dich rufen lassen.« Ich sagte, »Wie steht es mit dir und dem Herrn?« Sie sagte, »Bruder Bill, ich bin nicht bereit zu gehen.« Wir knieten dort nieder und beteten. Ihre Mutter und ihr Mann und viele der Angehörigen waren mit im Zimmer. Ihre Mutter und ihr Mann begannen zu weinen. Dann bat ich sie und sie brachte alles mit Gott in Ordnung. Sie legte ihr Gelübde ab, kam zu Gott zurück und versprach ihm, dass sie ihn lieben würde, wenn er ihr vergibt. Ihre Sünden taten ihr leid und die Art, in der sie gelebt hatte. Und sie fuhr fort, Buße zu tun und zu weinen. Nach einer Weile erhob ich mich und ging aus dem Gebäude hinaus. Am nächsten Morgen rief man mich an, wieder dorthin zu kommen. Dort erfuhr ich, dass sie an dem Morgen einen Test gemacht haben, durch den festgestellt werden sollte, wie weit die Harnvergiftung fortgeschritten war, und man stellte bei ihr fest, dass davon nichts mehr da war. Alles war völlig verschwunden, die Harnvergiftung hatte sie gänzlich verlassen. Die Ärzte waren sehr aufgeregt und sagten, »Seltsam, das ist etwas ganz Eigenartiges. Wir werden die Vorbereitungen mit ihr treffen, und wenn es bis zum Morgen so bleibt, wir werden ihr weiterhin Penicillin verabreichen oder was immer man ihr gegeben hatte, um die Infektion einzudämmen.« Sie sagten, »Dann werden wir operieren und das tote Kind herausnehmen, ehe es noch etwas verursacht, wenn es ihr gut geht.« 2 oder 3 Mal hatte man sie an dem Tag untersucht und noch spät am Abend. Sie fanden nichts, alles war vollkommen in Ordnung. So bereitete man sie vor und nahm sie aus dem Sauerstoffzelt heraus. Alles war in Ordnung. Am nächsten Morgen wollten sie die Operation durchführen und das Baby herausnehmen. Ich ging von dort weg, und weil dies so geschehen ist, ich wusste es nicht, überhaupt nicht. Der Herr hatte mir nichts darüber gesagt. Ihr könnt die Leute fragen, wenn ihr möchtet. Er hat nicht gesagt, dass es geschehen würde. Aber wenn man so etwas sieht, ihr Mann kam zu mir, ein Sünder, und sagte, »Bruder Branham, ich möchte mein Leben dem Herrn Jesus übergeben.« Ich sagte, »In Ordnung, knie hier nieder, nimm die Hand deiner Frau, und dann geht ihr gemeinsam diesen richtigen Lebensweg.« Die Mutter kam zurück und sagte, »Bruder Branham, weißt du, hier bin ich und meine Kinder. Wir sind alle mal drin, mal draußen gewesen, hier in dem Tabernakel und so weiter. Wir saßen da, haben dich predigen gehört, kamen zum Altar und gingen zurück. Auch ich bin zurückgefallen, Bruder Branham. Ich möchte zum Herrn Jesus zurückkommen, um seiner Güte willen, die er meinem Kind erwiesen hat. Seht, das ist sehr schön, doch man kommt nicht deswegen zum Herrn Jesus. Gegen Mitternacht, so um 12 oder 1 Uhr, schlief ihre Mutter ein, und sie rief und sagte: »Mutter!« Sie sagte: »Ja, Liebling, was möchtest du?« Sie sagte: »Weißt du, ich bin so glücklich.« Sie sagte: »Ich bin so froh, dass du glücklich bist.« Sie sagte: »Ich habe Frieden mit Gott. Oh, wie schön ist das!« Nach einigen Minuten rief sie wieder: »Mutter!« Sie sagte: »Ja.« Da sagte sie: »Ich gehe heim.« Und sie sagte: »Ich weiß es, ja, Liebling. Morgen wird der Arzt das Baby herausnehmen. Nach 1 oder 2 Tagen, sobald deine Schnitte gut heilen, kommst du von hier heraus, gehst wieder nach Hause und wirst wieder glücklich sein, du und dein Mann und die kleinen Kinder, und wirst ein Christ sein und für Gott leben.« Sie sagte: »Mutter, ich meine, dass ich in mein himmlisches Heim gehe.« Sie sagte: »Sicher, Liebling, am Ende deiner Reise.« Sie sagte: »Dies ist das Ende meiner Reise.« »Oh«, sagte sie, »was ist los?« Sie sagte: »Es ist das Ende meiner Reise. Ja, Mutter, in ein paar Minuten werde ich hinübergegangen sein.« Sie dachte, sie sei einfach nervös und würde fantasieren. Sie rief die Krankenschwester, die ihre Atmung prüfte. Alles war normal. Und innerhalb von 5 Minuten war sie hinübergegangen. Sie war tot. Etwa 1, 2 Wochen danach kam ich nach Hause zurück. Ich denke, Bruder Graham hat die Beerdigungspredigt für das Mädchen gehalten. Als ich nach Hause kam und Meda mir sagte, dass dieses Mädchen an jenem Abend gestorben war, konnte ich es nicht. Ich suchte die Mutter auf. Jawohl. Ich weiß nicht, was mich veranlasste, es zu tun, doch ich sagte: »Herr, mein Gott, du schuldest mir eine Erklärung, denn ich bin dorthin gegangen, habe es dem Ehemann gesagt, und er ist zum Herrn gekommen, nachdem du das alles für ihn getan hast, und dann hast du das Leben dieses Mädchens genommen. Ich sagte, du schuldest mir eine Erklärung.« Wenn ihr Gott so etwas sagt, wird er euch einfach sitzen lassen. Er schuldet mir nichts. Ich stehe bei ihm in der Schuld. Er hat mich einige Tage lang schmollen lassen, wisst ihr? Nach etwa 3, 4 Monaten befand ich mich dort am Flussufer, als der Herr zu mir in einer Vision sprach und sagte: »Gehe jetzt zu ihrer Mutter und sage dies zu ihr. War ihre Zeit nicht schon 1 Jahr zuvor gekommen, als sie bei einem Picknick fast im Fluss ertrunken wäre? Sie sollte schon zu der Zeit gehen, doch ich musste sie heimnehmen, als sie bereit war zu gehen. Deshalb ist dies alles geschehen, deshalb bist du dorthin gegangen.« Dann warf ich mich nieder und weinte. Ich sagte: »Herr Jesus, vergib mir, deinem armen, dummen Knecht. Ich hätte das nie sagen sollen, Herr.« Dann ging ich zu der Dame hin, sie wohnte hier auf der Marktstraße. Ich begab mich zu ihr und sagte: »Ich möchte dich etwas fragen.« Sie sagte: »Sicher, Bruder Bill.« Ich sagte: »Ist es wahr, dass dieses Mädchen fast ertrunken wäre?« Sie sagte: »Das stimmt, Bruder Brenham. Ihr Mann und die anderen haben sie aus dem Fluss herausholen müssen. Sie mussten sie künstlich beatmen und Druck ausüben, und sie mussten eine Maschine holen und das Wasser aus ihr herauspumpen. Sie hatte ihr Kleid dabei an, sie machten ein Picknick. Als sie über den Sand lief, rutschte sie aus, fiel kopfüber ins Wasser und bekam keine Luft mehr. Sie hatten nicht auf sie geachtet und sahen sie erst, als sie hochkam und wieder unterging, liefen hinein, bekamen sie zu fassen und brachten sie heraus. Sie ist fast gestorben.« Ich sagte: »Das war ihre Zeit zu gehen.« Seht, Gott weiß, was er tut. Nun, wahrscheinlich hätte mir der Herr das gesagt, wenn ich nicht diese Einstellung eingenommen hätte: »Herr, du bist mir eine Erklärung darüber schuldig.« Er ist euch gar nichts schuldig. Eines Abends war ich in einer Versammlung und hörte, wie ein Evangelist für eine kranke Person betete und sagte: »Gott, ich gebiete dir, diese Person zu heilen.« Wer gebietet Gott? So etwas ist einfach nicht vernünftig, denn Gott tut das, was er möchte. Kann denn der Ton zum Töpfer sagen: »Warum hast du mich so gemacht?« Gewiss nicht. Wenn der Prophet aber stille bleibt und den Herrn um die Antwort bittet, dann ist die Antwort da. So wie die Person die Frage über den Samen der Schlangen stellte, seht ihr? Gebt nur Acht und seid nicht in großer Eile, denn Gott lässt immer alles so geschehen, dass es denen, die den Herrn lieben, zum Guten mitwirkt. Wenn Ninive nicht Buße getan hätte, dann wären die Gerichte Gottes über sie gekommen. Denkt daran, der Prophet muss hinhören. Es war eine Warnung. Dasselbe ist mit dieser Nation. Jetzt sagt ihr: »Bruder Brenham, am letzten Sonntag hast du gesagt, es sei keine Hoffnung mehr.« Ja, weshalb? weil sie ihren Ruf verschmäht hat. Sie muss ihn annehmen, sie wird ihn annehmen. Die Zeit kommt, dass diese Nation in Stücke zerschlagen wird. Ich habe es 1933 gesehen, ich habe es vorher gesehen. Ihr mögt sagen, es ist damals nicht geschehen. Doch es wird geschehen. Damals war weder Mussolini an der Macht, noch war die Maginot-Linie gebaut, noch sahen in jenen Tagen Autos wie ein Ei aus, die Frauen hatten noch keinen Präsidenten gewählt, der wie ein Student aussah, auch gab es noch keinen katholischen Präsidenten und all diese anderen Dinge, von denen gesprochen wurde. Vor mehr als 30 Jahren wurden diese Dinge angekündigt, doch er zeigte es mir schon damals weit voraus, bis hin zum Ende. Und während diese Sache immer mehr herannaht, füllt sich der Kelch immer mehr. Buße wurde von Billy Graham, von Oral Roberts und anderen gepredigt. Propheten und dergleichen haben die Nation mit Zeichen und Wundern durchzogen, und sie stürzt sich immer tiefer in die Sünde hinein. Das ist der Grund, weshalb sie nicht Buße tun. Die Buße vollbringt es. Beachtet, Ahab tat nicht Buße nach der Zurechtweisung Elias. Wenn Ahab Buße getan hätte und demütig vor Gott gewandelt wäre, wäre das alles nicht passiert. Doch Ahab ging dorthin, nahm den Weinberg Nabots und ließ ihn ermorden und all diese bösen Dinge. Und Isebel, der Prophet, ging dorthin mit dem So spricht der Herr. Doch was tat sie? Sie drohte nur, ihn zu töten. Was geschah? Seine Weissagung erfüllte sich. Die Hunde haben sie gefressen und das Blut Ahabs geleckt, ganz genau nach seinem Wort. Er sah den vollen Kelch. Aus dem Grunde sagte der kleine Micha das Gleiche. Wie hätte er das segnen können, was Gott verflucht hatte? Sein Wort, seine Weissagung, war in Übereinstimmung mit dem Wort. Herodes tat nicht Buße, als Johannes ihm sagte, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders genommen hast. Er tat nicht Buße. Was aber tat er? Seine Frau forderte das Haupt des Propheten. Seht, in welchen Schmutz er geriet. Seht, was mit ihm geschah. Bis heute noch sprudelt in der Schweiz das blaue Wasser zum Gedächtnis, dass er abgelehnt wurde. Er tat keine Buße, als er vom Herrn zurechtgewiesen wurde. Johannes hatte es ihm gesagt, ungeachtet dessen, ob er Statthalter oder Kaiser oder was auch immer gewesen sein mag, er muss Buße tun, wenn Gott ruft, sonst kommt der Zorn über ihn. Bei den Propheten war es oft so, ich habe es hier aufgeschrieben, aber wir haben keine Zeit, weil ich nur noch etwa 10 Minuten habe. Wenn nicht Buße getan wird, dann wird das Gericht ganz gewiss kommen. Hiskia tat Buße. Nineveh tat Buße. Ahab tat keine Buße. Nebukadnezar tat keine Buße. Die Menschen zur Zeit Noahs taten keine Buße. Dann brach das Gericht herein. Doch zuerst warnt er jeden. Jeder wird gewarnt. Weil wir sehen, dass die Zeit nahe gekommen ist, möge jeder, der fühlt, dass eine Warnung gegeben wird, schnell Buße tun, ehe der Zorn Gottes losbricht. Jetzt wollen wir auf das Branham-Tabernakel Bezug nehmen. Wir haben diese Dinge gesehen und wissen, dass sie wahr sind. Wir wissen, dass es die absolute Wahrheit ist. Der Auftrag des Wortes lautet: Tut Buße und lasst euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euren Kindern gilt die Verheißung und allen, die noch ferne sind. Ein Mann namens Herr Dau fragte mich hier vor kurzem und sagte, »Bruder Branham, ich werde alt, ich werde schwach, bin 91 Jahre alt.« Er sagte, »Denkst du, dass ich bereit bin zu sterben? Denkst du, dass ich bereit bin zu gehen? Denkst du, ich bin gerettet?« Ich sagte, »Herr Dau, bist du je zur Untersuchung zu einem Arzt gegangen?« Er sagte, »Ja.« Nun, der Arzt macht Folgendes. Er hat da ein Buch liegen und er nimmt dieses Buch und stellt dann fest, das Erste, was ich bei dem Mann tun sollte, ist, sein Herz zu prüfen. Er nimmt also das Stethoskop, tut es in seine Ohren und prüft sein Herz. Ich sagte weiter, als Nächstes prüft er seinen Blutdruck mit dem Druckmessgerät an seinem Arm. Danach macht er eine Harnuntersuchung, dann nimmt er Blut ab und all die verschiedenen Dinge. Er geht alles durch und macht noch eine Röntgenaufnahme. Wenn er nichts feststellen kann, dann sagt er, Herr Dau, Sie sind körperlich in Ordnung. Worauf gründet er das? Auf die Begründungen, die in seinem medizinischen Buch stehen. Gemäß dem Hauptwissenschaftler wird es sich irgendwie äußern, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Es wird sich hier so äußern und dort so. Deshalb, soweit er es feststellen kann, bist du körperlich gesund. Ich sagte, in diesem Fall nehme ich eine Untersuchung der Seele vor. Für die Seele hat Gott nur ein Instrument, das ist wahr. Das ist sein Wort. Das ist sein Wort. Jesus sagte in Johannes 5,24, wer mein Wort hört. Dieses Hören bedeutet nicht, einfach ein Geräusch wahrzunehmen. Dieses Hören bedeutet, es anzunehmen. Wer mein Wort annehmen kann. Amen. Er, der es hört. Nicht der, der dasteht und sagt, oh, diese Dinge sind doch Unsinn, da ist nichts dran, das glaube ich nicht. Wer mein Wort hört, das ist das Wort Jesu, er ist das Wort. Darum geht es. Wenn ihr mein Wort hören könnt, sagte er, und an den glaubt, der mich gesandt hat, der ist vom Tod zum Leben hinübergegangen und kommt nicht ins Gericht, sondern ist dem Gericht schon entronnen. Amen. Ich sagte, wie steht es jetzt um deinen Herzschlag? Er sagte, ich glaube es, ich habe es gehört, ich habe es angenommen. Ich sagte, gemäß dem, was der Hauptspezialist, der Chefchirurg, der Chefarzt des ewigen Lebens sagt, bist du vom Tode ins Leben hinübergegangen und wirst nicht verdammt werden. Er sagte, als ich dich über die Wassertaufe auf den Namen Jesu Christi predigen hörte, ging ich direkt hinter dir her und du hast mich getauft. Er sagte, der Mensch, der ich einmal war, bin ich nicht mehr. Mit mir ist etwas geschehen. Früher kümmerte ich mich nicht darum und ging den anderen Weg, aber ich habe mich umgewandt und begann diesen Weg. Mein Herz brennt Tag und Nacht, ihm näher zu kommen. Ich glaube jedes Wort davon. Ich sage Amen zu jedem Teil davon. Es ist mir gleichgültig, wie sehr es mich beschneidet. Ich möchte allem, was es fordert, genau nachkommen. Soweit ich weiß, habe ich es getan. Ich sagte, mir scheint, dein Herz schlägt richtig gut. Ich glaube, du bist geistlich wohl vorbereitet. Er sagte, was wird geschehen, wenn die Entrückung kommt? Werde ich dabei sein, Bruder Branham? Ich sagte, ich kann nicht sagen, wer dabei ist oder nicht. Er sagte, ich würde gerne am Leben bleiben, weil ich die Entrückung so gern miterleben möchte. Ich sagte, in Ordnung, lass mich nachsehen, was das wissenschaftliche Buch hier darüber sagt. Es geht hier um die Wissenschaft der Seele. Ich sagte, in 2. Thessalonicher 5 heißt es, wir, die wir leben und bis zum Kommen des Herrn übrig bleiben, werden die, die ruhen und entschlafen sind, nicht hindern, das bedeutet aufhalten. Denn die Posaune Gottes wird erschallen und die, die entschlafen sind oder ruhen, werden zuerst aufwachen und Unsterblichkeit erlangen. Dann werden wir, die wir an jenem Tag zu jener Zeit leben, nachdem sie auferweckt worden sind, dann werden wir in einem Moment, in einem Augenblick verwandelt werden und ihnen begegnen. Und dann werden wir hinaufgehen, dem Herrn entgegen in die Luft und mit ihnen gemeinsam entrückt werden. Egal, ob du schon entschlafen bist oder nicht, wo du beerdigt sein magst, ob du beerdigt wurdest oder nicht, du kommst trotzdem hervor. Nichts kann dich zurückhalten, du wirst dort sein. Ich sagte, Bruder Dau, auch wenn Jesus nicht wiederkommt, bis zur Zeit der Enkelkinder meiner Ur-Ur-Urenkel, wirst du trotzdem genau zum richtigen Moment dort sein. Du wirst sogar schon dort sein, bevor sie verwandelt sind, wenn sie dabei sind. Das stimmt. Amen. Es gibt genauso einen kommenden Segen, wie es ein kommendes Gericht gibt. Heute Abend müssen wir nach einem von beiden Ausschau halten. Ihr müsst entweder darauf warten, dass der Zorn und die Zerstörung über euch kommen, oder ihr erwartet die Auferstehung durch den Herrn Jesus, derselbe Gott, der das eine verheißen hat. Ich bin so froh. Ich halte Ausschau nach dem Kommen des glücklichen Tages des tausendjährigen Reiches, an dem unser Gesegneter herkommt und seine wartende Braut hinwegnimmt. O, mein Herz sehnt sich und seufzt nach dem Tag der lieblichen Befreiung, wenn unser Jesus auf die Erde wiederkommen wird. Dann wird Sünde und Sorge, Schmerz und Tod dieser dunklen Welt zu Ende sein, in der herrlichen Herrschaft mit Jesus während der 1000 Jahre des Friedens. Oh ja, dann werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Was Gott sagte, das muss geschehen. Sie werden Häuser bauen und werden sie auch bewohnen. Sie werden Weinberge anlegen und die Frucht davon essen. Sie werden nicht pflanzen, dass ein anderer es erbt. Sie werden ihre eigenen Weinberge anlegen und darin bleiben. Amen, Amen. Sie werden nichts verletzen oder zerstören auf meinem ganzen heiligen Berg. Halleluja. Wenn dieses Sterbliche Unsterblichkeit erlangt, wenn der Tod vom Sieg verschlungen ist, dann werden wir ihn so sehen, wie er ist, und einen Leib haben, der so ist wie sein herrlicher Leib. Oh, was für eine Zeit bevorsteht! Derselbe Gott und dieselben Propheten, die das Wort Gottes, den Zorn, vorausgesagt haben, der ausgegossen werden soll, sie sprachen auch von diesen kommenden Segnungen. Ich bin so froh. Gott lässt niemals Zerstörung über eine Nation kommen, ohne sie zu warnen. Gott lässt niemals Zerstörung über einen Menschen kommen, ohne ihn zu warnen. Und da er so handelt, haben auch wir etwas, das an uns geschehen ist, nämlich die Bestätigung der Zeichen der letzten Tage, den großen Heiligen Geist, der unter uns wirkt, der die Gemeinde mit seiner Gegenwart erfüllt und sein Wort bestätigt. Dann macht sich die Gemeinde bereit, durch die Kraft Gottes eines Tages in die Lüfte zu steigen. Denn es ist eine Warnung, jede Last und die Sünde, die uns so leicht umgibt, abzulegen, damit wir mit Geduld den Lauf, der vor uns liegt, zurücklegen können, hin zu dem Urheber und Vollender unseres Glaubens. Gott segne euch, Gemeinde. Haltet fest an Gottes unveränderlicher Hand, jawohl. Wenn ihr seine Gegenwart verspürt, wendet euch zu ihm. Wenn in eurem Herzen etwas Verkehrtes ist, bringt es in Ordnung. Wir haben nicht mehr viel Zeit, das Kommen des Herrn ist nahe. Glaubt ihr ihm? Oh, wird es nicht herrlich dort sein? Welch eine Zeit, wenn ich die alten Kämpfer dort drüben wiedersehe, die durch das Paradies wandeln. Oh, ich halte Ausschau nach dieser Stunde. Ich erinnere mich, was mein Bruder von den alten Veteranen sagte, als sie von den Schlachtfeldern in Übersee zurückkehrten. Wenn diese Veteranen in Sichtweite der Freiheitsstatue kamen, brachte man die Verkrüppelten an Deck, damit sie die Freiheitsstatue sehen konnten. Wenn man mit dem Schiff ankommt, sieht man sie zuerst, weil sie so hoch ist. Als sie den ausgestreckten Arm sahen, sagte er, da brachen die Männer zusammen und weinten. Diese starken Männer standen dort, fielen einfach auf dem Deck nieder und begannen zu weinen. Was war es? Ein Zeichen der Freiheit. Alles, was sie liebten, lag direkt hinter diesem Zeichen dort. Oh, aber wie wird es erst sein, wenn ich an jenem Morgen höre, wie das alte Zionsschiff ertönt und ich sehe, wie die Fahnen wehen, wenn der Kampf vorüber und der Sieg errungen ist. Halleluja! Wenn wir nach Hause kommen, wo der Tod, die Sünde und die Hölle überwunden sind und es keine Sünde, keinen Tod und keine Sorge mehr gibt. Ich kann schon die Pfeife ertönen hören. Oh, wir nähern uns der Stadt, jawohl. Die Meeresbrandung kommt näher. Das alte Zionsschiff nimmt seinen Platz ein. Gott hilf uns, für jene Stunde zu leben. Herr Jesus, wir sind Menschen, die versuchen, mit allem, was in uns ist, in dem Licht des Evangeliums zu wandeln, deines großen Evangeliums. Du bist gestorben, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Wir sind so dankbar, dass wir in dieser dunklen Zeit, in dieser Stunde, in der wir leben, die Zeichen erscheinen sehen. O Gott, weil es die Handschrift an der Wand ist, danken wir dir, Herr, dass wir sehen und erkennen können, dass die Befreiung nahe bevorsteht. Wir predigen, wir durchqueren das Land, wir sehen, dass du große Zeichen vollbringst und dich jeden Tag, jedes Jahr erweist. Nicht ein Jahr vergeht, ohne dass große, übernatürliche Zeichen die Erde treffen. Wir sehen es und erkennen, dass Gottes große Armee voranschreitet. Oh, es ist keine große Anzahl, aber doch eine machtvolle Gruppe, die ewiges Leben hat und von der gesagt wird, sie werden durch eine Feindestruppe laufen und über eine Mauer springen. Ja, die Truppe des Todes wird sie nicht halten können, sie werden einfach hindurchlaufen. Sie werden über die Mauer zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen springen und sich in die Arme Gottes und in die große Ewigkeit begeben. Herr, unser Gott, wir danken dir dafür. Wir wissen, die Zeit ist nahe. O Gott, ich bete, falls heute Abend jemand hier ist, der dich nicht kennt, der noch keinen Frieden hat. Vielleicht hat heute Abend, während wir gesprochen haben, eine leise Stimme in ihrem Herzen gesagt, ich fühle eine Warnung, dass ich nicht mehr lange hier sein kann. O Gott, mögen sie ihr Haus jetzt in Ordnung bringen, möge alles in Ordnung gebracht werden, möge die Kälte Vielleicht sind sie Christen und haben lange hierunter gesessen und so vieles gesehen, haben aber die Wertschätzung dafür verloren und gehen mit den Dingen leichtfertig um, anstatt wirklich ernsthaft und aufrichtig zu sein. O Gott, gewähre, dass wir uns heute Abend prüfen, weil wir wissen, dass diese großen Dinge uns nur warnen, dass die Gemeinde bald entrückt wird. Wenn wir mit Sünde, mit Unglauben und mit Trägheit beladen sind, werden wir nicht an der Entrückung teilnehmen. Das wissen wir, Herr. Deshalb beten wir, dass du den Heiligen Geist in uns einbrennst, bis hinein in unsere Herzen. O Gott, entflamme unsere Seelen mit deinem Segen. Hilf uns zu verstehen. Segne die Menschen gemeinsam. Segne unseren kostbaren Pastor und seine Frau. Segne die Diakone und die Verwalter und die ganze Gemeinde. Vergib unsere Sünden, heile unsere Krankheiten, Herr, und entflamme unsere Herzen. Und mögen wir von hier mit einer warnenden Botschaft weggehen, dass wir den Leuten, denen wir begegnen und die in Sünde sind, sagen: Freund, schämst du dich nicht, solche Dinge zu tun? Du weißt, dass du Gott eines Tages begegnen musst. Gewähre es, Herr. Ich übergebe sie dir jetzt, übergebe dir die Botschaft und alles andere, dass es zu deiner Ehre dient. Im Namen Jesu Christi. Amen. Ich lieb ihn, ich lieb ihn, denn er liebte mich zuerst, und er kaufte mein Heil am Kreuz von Golgatha. Liebt ihr ihn nicht, denkt daran, was wir sind. Seht, wie weit wir auf diesem Weg fortgeschritten sind, Freunde. Seht euch den Weg an, den wir seit den Tagen Luthers und Wesleys durch die Zeitalter hindurch zurückgelegt haben. Seht, wo wir uns jetzt befinden, direkt an der Spitze der Pyramide, hier, wo Gott bewiesen hat, dass die Bibel durch die 7 Siegel vollkommen geoffenbart wurde. Wir warten nur noch auf diese 7 Geheimnisse direkt am Ende, auf das Kommen des Herrn und die Entrückung der Gemeinde, die noch vor dem Morgen geschehen könnte. Ich lieb ihn von ganzem Herzen. Ich lieb ihn, denn er liebte mich zuerst. Und er kaufte mein Heil am Kreuz von Golgatha. Während wir stille werden, erkennt ihr, dass ein jeder von uns von hier gehen und diese Welt verlassen muss? Wisst ihr, dass ein Mensch, der von einer Frau geboren wird, nur ein paar Tage lebt und viele Schwierigkeiten hat? Wusstet ihr, dass wir sterben müssen, weil wir von dem Baum aus dem Garten Eden, dem Baum des Todes, geboren wurden? Wir sind die Frucht des Schoßes unserer Mutter, und wir müssen sterben, wir müssen aus diesem Leben scheiden, ob wir jung oder alt sind, ohne Unterschied. Wenn der älteste Mann oder die älteste Frau, die hier sind, noch die Nacht hindurch leben, werden sie viele 10- oder 15-jährige Kinder überleben. Hunderte Kinder in der ganzen Welt werden sterben, ehe der Morgen anbricht. Alles, worauf es ankommt, ist also: Was macht ihr gerade jetzt? Dies könnte eure letzte Gelegenheit sein, ob jung oder alt, ihr seid in der Lage, zur Gemeinde zu gehen. Lasst nicht eine einzige Sache unerledigt. Seid aufrichtig und ernsthaft. Legt jede Sünde und alles ab. Schaut direkt in das Angesicht Gottes und stellt die Frage: Herr, bin ich dir wohlgefällig? Was könnte ich noch tun, Herr Jesus? Wenn dieses Leben vorüber ist, habe ich keine Gelegenheit mehr, dir zu dienen. Dies ist die einzige Zeit, die ich habe. Herr, mein Gott, lass mich nur erkennen, was du willst, dass ich tue. Ob ich hingehen soll, dies oder jenes zu tun, ich werde es gern tun. Können wir so aufrichtig denken? Denken die Jüngeren so? Denken die im mittleren Alter so? Denken die Älteren so? Denken die Jugendlichen so? Wir müssen von hier gehen. Könnte es nicht auch sein, dass wir alle schon vor dem Morgen heimgegangen sind? Wir wissen es nicht. Ihr sagt: Das beunruhigt mich. Das sollte es nicht. Eigentlich sollte es euch überaus glücklich machen, zu wissen, dass ihr dieses alte Pesthaus verlassen werdet. Dort ist eine andere Welt. Ihr braucht gar nicht weit zu gehen. Sie ist direkt bei euch. Sie ist direkt um euch herum. Gott hat euch nur 5 Sinne gegeben, damit ihr diese Welt hier kontaktieren könnt. Doch es gibt eine andere Welt. Ihr habt keine Sinne, um diese zu kontaktieren. Daher könnt ihr sie nicht kontaktieren. Zum Beispiel habe ich am Sonntagabend gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es erfasst habt, dass wir 5 Sinne haben: Sehen, Schmecken, Fühlen, Riechen und Hören. Was wäre, wenn du nicht sehen, sondern nur schmecken, fühlen, riechen und hören könntest? Und jemand würde das Augenlicht empfangen und sagen, es gibt eine andere Welt mit einer Sonne. Oh, welch ein Gefühl! Wenn man auf Dinge stößt, weiß man, was es ist. Nun, du würdest meinen, eine solche Person sei verrückt, weil du diesen Sinn, das Sehen, nicht hast. Niemand von denen, die du kennst, hatte ihn je. Du hast zwar von Menschen gehört, die über solche Dinge sprachen, doch du hast es angezweifelt. Doch durch diesen Sinn wissen wir, dass es Realität ist. Es ist ein wirklicher Ort, es ist ein Ort, den man sehen kann. Euer Sinn tut es euch kund. Das Einzige, was mit euch geschieht, wenn ihr sterbt, ist, dass diese fünf Sinne verwandelt werden. O Ehre! Ihr erhaltet einfach einen anderen Sinn. Ihr lebt dann mit einem höheren Sinn, der tausende Male höher ist als dieser in einem anderen Leben, einem Leben, in dem es keinen Tod und auch keinen Kummer gibt. Die Dinge, von denen ihr jetzt nichts wisst, werdet ihr klar sehen, wenn ihr hinübergeht. Ihr versteht sie jetzt nicht, sondern stoßt noch an, weil ihr diesen Sinn noch nicht habt. Ihr sagt, ich habe ein seltsames Gefühl heute Abend, es kommt mir vor, als ob ich einfach weinen oder jauchzen möchte. Das sind die Engel des Herrn. Wie jemand, der niemals gesehen hat, sagt, ab und zu fühle ich etwas Wirkliches, es ist ein Gefühl wie Wärme. Jemand sagt, das ist das Sonnenlicht. Was ist Sonnenlicht? Ich habe es nie gesehen. Er hat es niemals gesehen und weiß nicht, was es ist. Seht, jemand anders muss es ihm sagen, jemand, der es sehen kann. Oh, seht ihr? Wir werden nur verwandelt, wir werden nur verwandelt. Fürchtet euch nicht vor dem Tod. Der Tod ist nichts als eine Vogelscheuche. Jesus hat ihn besiegt. Als Paulus zu seinem Ende kam, sprach er, Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Schrecken? Grab, wo ist dein Sieg? Ihr sagt, ihr habt mich? Ich möchte euch dorthin nach Jerusalem weisen. Dort ist ein leeres Grab, und es heißt, ich bin es, der euch beide, Tod und Hölle, besiegt hat. Und ich bin in ihm. Ihr könnt mich nicht festhalten, ich werde auferstehen. Oh, er sagte, dort liegt für mich eine Krone bereit, die der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird. Und nicht nur mir, sondern allen, die sein Erscheinen lieben. Ihr liebt ihn und möchtet ihn kommen sehen. Ihr wartet auf ihn. Es ist eine lange Geschichte, es ist ein langes Warten, es ist eine Liebesgeschichte. Ihr könnt es kaum erwarten, bis ihr ihn seht. Oh, so ist es. Das ist die Zeit, die Stunde, nach der wir Ausschau halten. Wenn es heute Abend nicht so in deinem Herzen ist, Freund, dann gib Acht. Sei vorsichtig, lass dich vom Feind nicht täuschen. Wenn der Heilige Geist hier drin seine Reise zu seinem Schöpfer, zu seinem Meister machen will, gibt es eine Liebesgeschichte, über die niemand etwas sagen kann. Das stimmt. Es ist wahr. Es ist Realität. Wenn du gewarnt wirst und es heißt, du bist nicht bereit dafür, dann denke daran, dass Gott dich für etwas zubereiten kann. Du sagst, nun, wenn ich mit dem Heiligen Geist getauft bin, wird der Herr mich dann vielleicht mitnehmen? Nein, nicht schon dadurch. Du wirst dann erst zubereitet, um zu leben. Du bist nicht zubereitet zu leben, bis du den Heiligen Geist empfangen hast. Wenn ihr den Heiligen Geist empfangen habt, seid ihr erst zubereitet, um zu leben. Vorher wart ihr nicht fähig dazu, doch nachdem ihr den Heiligen Geist empfangen habt, seid ihr zum Leben fähig. Dadurch werdet ihr erst zubereitet. Die Menschen sagen, ich muss mich bereit machen zu sterben. Oh, ich bereite mich vor zu leben. Amen. Das ist es. Macht euch bereit zu leben, in Christus zu leben, ein siegreiches Leben über die Sünde, den Tod, die Hölle. Ich habe bereits den Sieg, er ist mein Sieg und ich bin sein Beweis. Ich bin ein Beweis seines Sieges. Amen, das ist es. Woher weißt du, dass du es empfangen hast? Ich habe es. Amen. Er hat es mir durch seine Gnade geschenkt. Ich fühle es, ich weiß es. Ich sehe, wie es sich in meinem Leben auswirkt. Es hat mich verändert. Gemäß diesem Buch hier hat er gesagt, dass ich ewiges Leben habe und nicht in das Gericht kommen kann, sondern vom Tode ins Leben hinübergegangen bin, weil er mein Gericht auf sich genommen hat. Wenn er den Preis schon bezahlt hat, dann versucht doch nicht, mich vor ein Gericht zu bringen. Er hat es für mich auf sich genommen und ich habe es angenommen. Jawohl. Deshalb gibt es kein Gericht mehr. Deshalb gibt es keinen Tod mehr. Natürlich muss ich eines Tages die Gemeinde und die Menschen verlassen, wenn Jesus verzieht. Doch wenn das geschieht, nun, dann bin ich nicht tot. Ich kann nicht sterben, ich habe ewiges Leben. Wie kann man mit ewigem Leben sterben? Für immer in der Gegenwart Gottes, für immer bei ihm. Amen. Das überwältigt mein Herz. Das bringt mich dazu, wieder mit dem Predigen anzufangen. Das stimmt. Oh, er ist wunderbar. Ist er nicht wunderbar, wunderbar, wunderbar? Ist Jesus, mein Herr, nicht wunderbar? Augen haben es gesehen, Ohren haben es gehört, was in Gottes Wort berichtet wird. Ist Jesus, mein Herr, nicht wunderbar? Ich liebe das Zeugnis. Augen haben es gesehen, Ohren haben es gehört, was in Gottes Wort berichtet wird. Ist Jesus, unser Herr, nicht wunderbar? O, ich liebe ihn. Er ist mein Friede, mein Leben, meine Hoffnung, mein König, mein Gott, mein Heiland, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder, mein Freund, mein Alles. Seht ihr? Wir haben hier ein solches Lied gesungen. Habt ihr jemals diese Pfingstlieder gehört? Ich hoffe, dass das Tonbandgerät abgeschaltet ist. Wir haben früher immer das Lied gesungen. Er ist mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und mein Bruder. Er ist mein Alles mir. Er ist mein Alles. Er ist mein Alles mir. Er ist mein Alles. Er ist mein Alles mir. Denn er ist mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und mein Bruder. Er ist mein Alles mir. Erinnert ihr euch, dass wir es gesungen haben? Erinnert sich jemand daran? Oh, es ist viele Jahre her. Dann sangen wir auch dieses. Ich weiß, es war das Blut, ich weiß, es war das Blut, ich weiß, es war das Blut für mich. Als ich verloren war, starb er auf Golgatha, ich weiß, es war das Blut für mich. Erinnert ihr euch an dieses Lied? Wie hieß das andere, das wir gesungen haben? Mal sehen. O, wollt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, während ich dorthin gehe, während ich dorthin gehe? O, wollt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, während ich hingehe und bete? Ich überwinde, ich überwinde, ich überwinde, ich überwinde, denn ich liebe Jesus, er ist mein Retter, und er lächelt und er liebt auch mich. Damals war dort der alte farbige Bruder Smith, der immer hier an der Ecke saß. Oh, wenn ich die Farbigen da unten hörte, saß ich einfach da und schrie und weinte und so weiter, rüttelte an meinem Wagen und sprang um ihn herum. Sie klatschten alle in ihre Hände. Oh, wollt ihr nicht mit mir wachen? Dieser Rhythmus, den die farbigen Leute haben, ihr wisst, niemand kann so singen wie sie, das könnt ihr vergessen, während ich dorthin gehe. Oh, ich saß dort und sagte, oh Gott! Als Junge mit etwa 20 Jahren lief ich um den Wagen herum und herum, jauchzte und pries Gott in der Weise. Oh, was war das für eine Zeit! Das war ganz am Anfang, als Gott auf diese Weise unter den Menschen wirkte. Jetzt sind wir zu einer starken Gemeinde geworden, nicht viele an der Zahl, doch kraftvoll im Geist. Amen. Wie wunderbar! Dann war da noch ein kleines Lied. Ich erinnere mich an den Tag dort in Chattanooga, Tennessee. Nein, es war nicht Chattanooga, sondern Memphis, als ich dieser kleinen farbigen Frau begegnete, wie ihr wisst, die dort draußen stand. Ihr habt es mich erzählen hören, ihr kennt es. Ihr Sohn hatte eine Geschlechtskrankheit. Sie hatte ein Männerhemd um ihren Kopf gebunden, lehnte sich so über die Bank. Der Herr hielt das Flugzeug dort auf und ließ irgendwie nicht zu, dass es abflog. Ich wurde aufgerufen, doch der Heilige Geist sprach, mache einen kleinen Spaziergang und gehe diesen Weg entlang. Ich ging dort entlang, sang vor mich hin und dachte, mein Flugzeug wird wohl jetzt gleich abfliegen. Mir wurde gesagt, mach weiter, gehe weiter, gehe weiter. Das war zu Beginn meines Dienstes. Ich sah eine kleine, armselige Hütte, dort stand eine alte Schwester über den Zaun gelehnt. Sie sah aus wie eine der Schwestern auf der Tante Jemima Pfannkuchenpackung, mit großen, dicken Wangen, mit ihrem umgebundenen Hemd. Sie lehnte sich so über die Pforte und ich sang dieses kleine Lied. Ich habe vergessen, wie das Lied hieß. Es war eins der Pfingstlieder, ein kleines Jubellied. Ich hörte auf zu singen, als ich nahe herankam und ging vorbei. Sie stand dort und Tränen liefen die dicken Wangen herunter. Ich hätte sie am liebsten umarmt. Sie sagte, guten Morgen, Parson. Ich sagte, was hast du gesagt, Tante? Sie sagte, ich sagte, guten Morgen, Parson. Ich sagte, woher wusstest du, dass ich ein Parson bin? Ihr wisst, die Leute im Süden nennen so einen Prediger. Ich sagte, woher wusstest du, dass ich ein Parson bin? Sie sagte, ich wusste, dass du kommst. Ich sagte, du wusstest, dass ich komme? Ich dachte, hier ist es also. Sie sagte, jawohl, hast du jemals in der Bibel die Geschichte von der Tsunamitin gelesen, Parson? Ich sagte, ja, Tante, die habe ich gelesen. Sie sagte, ich war eine solche Frau. Ich bat den Herrn, mir und meinem Mann ein Kind zu geben, das ich für ihn erziehen wollte. Er tat es und gab mir das Kind. Ich habe es großgezogen. Er war ein feiner Junge. Er ist in schlechte Gesellschaft geraten, Parson, und hat eine schlimme Krankheit bekommen. Er liegt dort drinnen im Sterben. Ungefähr 2 Tage lang liegt er nun schon im Sterben. Er ist seit 2 Tagen nicht zu sich gekommen. Der Arzt war hier und sagte, er kann nicht weiterleben, er wird sterben. Es war eine Geschlechtskrankheit. Ich kann nicht mit ansehen, dass mein Junge so stirbt. Ich habe die ganze Nacht gebetet. Ich sprach, Herr, ich bin eine Frau wie die Sunamitin. Wo aber ist dein Elisa? Sie sagte, dann ging ich schlafen und träumte, dass ich hier an dieser Pforte stand und dich die Straße entlang kommen sah, mit dem kleinen Hut, der irgendwie seitlich auf deinem Kopf saß. Sie sagte, da ist nur noch eins, du solltest noch einen Koffer tragen. Ich sagte, den habe ich dort im Peabody Hotel zurückgelassen. Sie sagte, ich wusste, du solltest einen Koffer haben. Und sie sagte, mein Junge liegt im Sterben. Ich sagte, mein Name ist Branham. Sie sagte, ich bin froh, dich zu treffen, Parson Branham. Ich sagte, ich bete für die Kranken. Hast du je von meinem Dienst gehört? Sie sagte, nein, ich glaube nicht, dass ich davon gehört habe. Möchtest du nicht hereinkommen? Und ich ging hinein. Dieser große Kerl lag dort so. Ich versuchte, ihr etwas über göttliche Heilung zu sagen, doch daran war sie nicht interessiert. Sie wollte den Jungen sagen hören, dass er gerettet und bereit ist, heimzugehen. Und Gott errettete ihn. Etwa 1 Jahr später sah ich ihn als Gepäckträger dort am Bahnhof, wie der Herr die Dinge tut. Als ich dann zurückkam, das Flugzeug sollte um 7 Uhr abfliegen, doch jetzt war es 9.30 Uhr, ich nahm ein Taxi und fuhr zurück. Gerade als ich hereinkam, hörte ich die Bekanntmachung, letzter Aufruf für Flugnummer so und so. Der Herr hielt das Flugzeug so lange am Boden, während ich hinging und für den Jungen betete. Das ist es. Ich habe versucht, mich an das kleine Lied zu erinnern. Einer von denen, das ist es. Oh, wie haben wir das damals hier gesungen und dabei in die Hände geklatscht, als wir sagten, einer von ihnen, einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Halleluja. Einer von ihnen, ich bin einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Sie waren im Obersaal versammelt und beteten alle in seinem Namen. Sie wurden mit dem Heiligen Geist getauft und die Kraft zum Dienst kam. Nun, was er an jenem Tag für sie tat, wird er auch für dich tun. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Einer von ihnen, einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Einer von ihnen, ich bin einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Bist du es? Hört euch diesen Vers an. Auch wenn diese Leute vielleicht nicht gelehrt sind oder mit weltlichem Ruhm prahlen, so haben sie doch alle ihr Pfingsten empfangen und sind getauft in Jesu Namen. Und sie erzählen jetzt weit und breit, dass seine Kraft dieselbe ist, und ich bin so froh, dass ich sagen kann, dass ich einer von ihnen bin. Oh, einer von ihnen, ich bin einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Einer von ihnen, oh, ich bin einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. O komm, mein Bruder, suche diesen Segen, der dein Herz von Sünde reinigt, der die Freudenglocken läuten lässt und deine Seele entflammt. O, es brennt jetzt tief in meinem Herzen, o, gepriesen sei sein Name. Und ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Freut ihr euch darüber? Einer von ihnen, einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Oh, einer von ihnen, einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Oh, seid ihr nicht froh? Wir wollen einander die Hände reichen, während wir singen. Was meint ihr? Wir wollen es tun. Einer von ihnen, einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann. Oh, einer von ihnen, einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. O komm, mein Bruder, suche diesen Segen, der die Seele entflammt, der die Freudenglocken läuten lässt und deine Seele entflammt. O, es brennt jetzt tief in meinem Herzen. O, Ehre seinem, lasst uns die Hände erheben. Froh, dass ich sagen kann, dass ich einer von ihnen bin. Alle zusammen, einer von ihnen, einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Ich bin einer von ihnen, einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Hört noch einmal genau zu, seht. Auch wenn diese Leute vielleicht nicht gelehrt sind, sie kommen nicht von einer Hochschule oder mit weltlichem Ruhm prahlen, sie haben alle ihren Pfingstsegen empfangen und sind getauft in Jesu Namen. Und sie erzählen jetzt weit und breit, in allen Ecken und Winkeln, dass seine Kraft dieselbe ist. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Oh, singt es, Gemeinde, einer von ihnen, ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen, oh, einer von ihnen, ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Nehmt jetzt euer kleines Taschentuch, einer von ihnen, ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen, oh, einer von ihnen, und ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Preis sei dem Herrn. Amen. Wir sind einfach wie Kinder, haben nichts Formelles an uns. Gott ist ohne Formalität. Stimmt das? Jawohl. Ich bin einer von ihnen, einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Ich bin einer von ihnen, einer von ihnen. Oh, ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von ihnen. Seid ihr wirklich froh, dass ihr es sagen könnt? Erhebt einfach eure Hand und sagt, Preis sei dem Herrn, Preis sei dem Herrn. Ich bin froh, dass ich einer von ihnen bin. Darüber bin ich glücklich. Herr, mein Gott, ich bin so glücklich. Einer von ihnen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, dass ich einer von ihnen bin. O Gott, hilf uns, das zu sein. Hilf uns, die Lichter leuchten zu lassen, Herr, während wir nach Zion pilgern. Gewähre es, Vater. In Jesu Namen weihen wir dir unser Leben zu deinem Dienst. Amen. Amen. Oh, wir pilgern nach Zion, dem wunderschönen, wunderschönen Zion. Wir pilgern aufwärts nach Zion, der wunderschönen Stadt Gottes. Kommt, ihr, die ihr den Herrn liebt, und lasst uns unsere Freude kundtun. Stimmt in das Lied mit lieblichem Klang ein, stimmt in das Lied mit lieblichem Klang ein, und umringt auf diese Weise den Thron. Oh, singt einfach im Geiste. Oh, wir pilgern nach Zion, dem wunderschönen, wunderschönen Zion. Wir pilgern aufwärts nach Zion, der wunderschönen Stadt Gottes. Oh, wir pilgern nach Zion, dem wunderschönen, wunderschönen Zion. Wir pilgern aufwärts nach Zion, der wunderschönen Stadt Gottes. Lasst diejenigen nicht singen, die unseren Gott nie gekannt haben, aber die Kinder des himmlischen Königs, aber die Kinder des himmlischen Königs können ihre Freude in die Welt hinaustragen, können ihre Freude in die Welt hinaustragen. Lasst es uns singen. Wir pilgern nach Zion, dem wunderschönen, wunderschönen Zion. Wir pilgern aufwärts nach Zion, der wunderschönen Stadt Gottes. O, reinigt euch das nicht gründlich? Liebt ihr diese alten Lieder nicht? Ich habe sie lieber als all diese anderen Lieder, die man haben kann. Diese guten, alten, herzergreifenden Lieder. O, ich fühle mich einfach gut und bin glücklich, wenn ich sie singe. Ich fühle mich so, dass ich jauchzen könnte. Nimm den Namen Jesus mit dir, Kind von Sorge und von Schmerz. Er wird Freude und Trost dir geben und nimm ihn mit, wohin du gehst. Teurer Name, o wie süß, o wie süß. Hoffnung hier und Freude im Himmel. Kostbarer Name, o wie süß. Hoffnung hier und Freude im Himmel. Während wir jetzt unsere Häupter neigen, vor dem Namen Jesu verneigen wir uns, fallen zu seinen Füßen nieder. Wir werden ihn im Himmel als den König der Könige krönen, wenn unsere Reise zu Ende ist. Teurer Name, o wie süß!